Hey David!
Hallo Robert!
Geht's dir gut?
Nee.
Tatsächlich ging es ihm gar nicht
mir
gut.
Geht's echt nicht gut.
Mir geht's echt nicht gut.
Ich sitze mit Tee hier.
Ich vermute, du hast eine Lebensmittelvergiftung dir geholt.
Ich habe keine Ahnung. Das Kind hat was mit nach Hause geschleppt. Und
nein, eine Lebensmittelvergiftung. Wahrscheinlich.
So, ja.
Aber eine Sache wollte er sich auf keinen Fall entgehen lassen, denn heute haben wir jemanden hier zu Gast und damit fange ich jetzt gleich mal an. Wir haben es schon ein paar Mal angekündigt. Er ist für mich, jetzt musst du ganz kurz so ein, zwei Minuten über dich ergehen lassen.
Mach ich.
Einer meiner Lieblingsschauspieler überhaupt in Deutschland. Also ohne Schmu. Ich sehe ihn immer gerne. Dazu ist er noch geboren in Prenzlauer Berg, also ursprünglich Berliner. Kommt aus einer Künstlerfamilie, dachte sich dann aber erstmal, ich spiele in jungen Jahren Fußball. Das sogar relativ erfolgreich, muss man sagen. Und stellte dann aber irgendwann bei den Kollegen fest, beziehungsweise Freunden so, die interessieren sich alle für Autos und für Handwerk, das ist aber nicht so meins. Ich bin so der soziale Typ. Wollte Streetworker werden, hat sich als Erzieher ausbilden lassen, aber schon immer auch Theater gespielt und wurde dann als Schauspieler, weil die Schauspielkarriere hat ihn einfach aufs Erfolgreichste eingeholt. Dann neben der Bühne, auf der er lange gestanden hat, bei diversen Theatern, beim Fernsehen unter anderem Tatort gelandet, als Ermittler, aber auch als Mörder, aber auch als Episodenhauptrollen, aber vor allem im Kino einfach steil gegangen. Nämlich seit, und würde ich sagen, das ist so wahrscheinlich der ganz große Wendepunkt, Friendship mit Matthias Schweighöfer als Nebenrolle neben ihm zu sehen und dann weiter,
auch noch,
ne?
Da plus
andere
eins.
Schweighöfer-Filme, ich glaube, What a Man, dann viel bei Caroline Herfurth, ne? SMS für dich, habe ich Tränen verdrückt. Dann wunderschön, meine Frau guckt gerade, während wir hier reden, wunderschöner und schrieb mir, Mann, Caroline Herfurth kann so geil Geschichten erzählen, 45 Minuten und sie hat schon zweimal geweint. Ballon, großartig, seine Performance als Hauptdarsteller in dem Werk von Michael Bulli, Herbig auf Ernst. Wir kamen beide aus Kanu des Manitou und David meinte, der Sheriff, der war ja geil. Ich so, ja,
ich
das ist er.
Erkannt.
Und David gleich so, das ist er.
Ja, nee, ich meinte so, wer ist denn das gewesen?
Nicht den Namen sagen. Du kannst nicht bei meinem Reden jetzt den Namen vorher sagen.
Ja.
Und aktuell können wir ihn mit Extrawurst im Kino sehen als Vizepräsidenten, der ständig herabgesetzt wird, eines Tennisvereins. Jeder seiner Kinofilme hat ein Millionenpublikum. Ihr alle kennt ihn. Und dabei ist er noch leidenschaftlicher Jazzfan und ist nämlich hier bei uns aus dem weiten München hergekommen, weil er im Rahmen der Berlinale immer auflegt mit seinem Kumpel Fabian als die Popkids.
Die Popkids.
80er und 90er Mucke, aber bis Backstreet Boys. Ich bin informiert. Herzlich willkommen, Friedrich Mücke.
Stark, ey, Wahnsinn. Dankeschön. Null Fehler.
Null Fehler?
Geil. Ey, Hammer. Also,
beim Fußball hast du aber kurz gezwickt.
Er
hatte eine Achillessehnenverletzung letztes Jahr und hatte dann mehr Ruhe, als er wollte.
Ja,
glaube ich.
Das stimmt, aber da kann man nicht vom Fußball spielen, sondern vom Tanzen wiederum. Aber gut, nee, du meintest nur, ich hätte irgendwie gar nicht so unerfolgreich Fußball gespielt.
Ja, ihr habt Meister auch geworden, aber ich hab die Liga nicht verstanden. Die Liga hieß so komisch und
das ist die Bistumsliga.
Was ist denn die Bistumsliga?
Das ist eine kirchliche Liga. Jetzt komme ich nämlich,
pass auf. Warum ich raus bin.
Als alter Ostler, ich bin nämlich katholisch.
Ihr seid, glaube ich, nahezu gleich.
Als Ostler?
Ja, und das ist natürlich ein super Nischenthema. Wollen wir rein?
Nein,
aber das ist,
wir haben Zeit.
Und da hatte die Kirchengemeinde tatsächlich von uns früher, die hatte einfach eine Mannschaft und dann hieß es immer Fritze vom Oberministranten, der meinte, Fritze, komm mal mit am Samstag auf den Platz. Und dann haben wir das tatsächlich in der Bistumsliga mit Punktesystem über Jahre performt. Aber das war wirklich also so.
Welche Position?
Na, ich war immer Linker, also Linksaußen.
Linksaußen?
Linksaußen, Mittelfeld oder vorne, ja.
Kenn ich ja nicht, dass Ossis tatsächlich katholisch oder generell irgendwie religiös.
Auch der Einzige auf meiner Schule früher.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Kein Pionier und so.
Ja, wir sind fast gleich alt. Ja. Du bist ein bisschen älter als ich.
Ich bin älter als du?
Ich bin im August geboren.
Ja, okay.
Ja,
also ihr seid
kurz,
ja voll
kurz nach dir.
Ja, wir stalken.
Irre.
Und ihr beide wisst es noch nicht, aber Friedrich und ich, es geht lange zurück, wir sind alte Buddies, würde ich fast sagen. 2010, als Friendship rauskam, bin ich einer aus dieser vielen Gruppe gewesen von Leuten, die immer reingeschubst werden in diese Interviewräume. Da saßst du mit Matthias Schweighöfer und ich war dann einer davon. Und ich weiß nicht, ich hatte mein kleines Aufnahmegerät dabei. Und da sind wir dann zu dritt so sehr ins Berlinern geraten, dass mein Chef hinterher meinte, ja, was machen wir denn jetzt? Das kannst du also nicht bringen. Da ich sagte, aber dann lass doch das einfach auf Berlinerisch veröffentlichen. Und das war dann voll der Hit. Das haben die Leute geliebt damals
geil.
Bei uns.
Da müssen wir jetzt wirklich auch aufpassen. Also Friedrich sitzt hier und wenn anfängt zu Berlinern, ich bin ganz schnell dabei. Und David fing dann auch schon an im Vorgespräch. Ja. Wir müssen aufpassen. Ja, wir ziehen es einfach durch.
Nein, wir können aufpassen. Wir können ja mal gucken, wo es uns hinführt. Jetzt, ich steig aus hier am Südkreuz jetzt und es ging sofort los. Ich habe telefoniert. Ey, gleich, ne? So,
Ecke, also, Ditte.
Ja,
aber damals war es noch, das weiß ich noch, da war es noch ganz grün. Da war noch so ein bisschen die Eierschale, pellte gerade noch so ab und war ganz aufgeregt, dass jetzt quasi dieses Ding losging.
Aber du doch auch bestimmt, oder nicht?
Ja, wann habe ich angefangen? 2008, also 2 Jahre vorher. Und dann dachte ich noch so, jetzt gerade saugt man das noch auf. Heutzutage wird man wahrscheinlich so, wenn man diese Pressetouren hat, das kann man doch dann irgendwann nicht mehr sehen, oder? Das
was, ist doch was nicht mehr sehen?
Na generell, so immer so in so Räume reinkommen und immer wieder dieselben Fragen gestellt zu bekommen.
Also ich finde, dass die oft gar nicht immer dieselben sind.
Nee?
Also nö. Und natürlich, du hast schon recht, das passiert. Und wenn es passiert, dann, also ein bisschen weiß man das ja auch vorher oder da lässt man sich drauf ein, finde ich. Ich freue mich dann immer, wenn Leute natürlich ganz anders um die Ecke kommen. Und ja, gerade, würde sagen, in den letzten, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Jahren, auch schon vor Corona auf jeden Fall, durch bestimmt YouTube und Streamerei und Leute und Filmfans und Leute, die dann aber auch in diese journalistische Tätigkeit kommen, Interviews zu machen mit den Schauspielern bei so einem Pressejunket, kamen ganz andere Formate auch hoch oder so, ne? Und die kamen mit ganz anderen Ideen und Fragen und natürlich immer so ein bisschen sehr ans Persönliche ran, dass man wirklich von den Leuten nochmal neue Sachen erfährt. Vielleicht sogar persönliche oder private, so. Aber grundsätzlich freue ich mich ja über eine Vielseitigkeit so in diesem Kosmos.
Okay, ich dachte immer, man wird so müde dann irgendwann mit dem Alter oder mit der Erfahrung hat man dann, denkt man so, oh nee, also ich habe Bock auf den Film und jetzt ist er fertig und auf die Premiere gehe ich auch noch, ja, aber dann kommt aber jetzt der Presse.
Vielleicht bist es auch du. Ich bin ja so, das ist mein Job.
Ja, man kennt ja so manchmal, kennt ihr diese Videos von Cillian Murphy?
Der, aber das ist ja auch so einer, der hat wirklich keinen
Darsteller,
Bock
drauf. Der immer in Interviews immer so da sitzt und an die Wand guckt und merkt so, er will weg, er will da nicht sein. So ein paar gibt's.
Aber dann hast du Dwayne Johnson, der sagt, great question.
Ja, ja, genau.
Er sieht 10.000
aber es gibt auch einen Liam Neeson oder einen Ben Kingsley oder einen Nicolas Cage, die antworten mit ja oder nein. Und dann hast du dein dreimal ja und dreimal nein bekommen und dann gehst du raus und denkst so, das war jetzt aber nicht so.
Ja, ich finde, dass an so einem Tag oft auch so ein bestimmtes, keine Ahnung, so ein Launegefälle auch stattfindet. Ja. Also nicht jeder inspiriert dich sofort, manchem ist man locker oder so. Muss mal gucken, vielleicht ist ja so, also ich bin immer total happy am Anfang.
Also nach 16 Jahren ist noch voll, die Flamme glüht.
Ja, total. Und ich finde es aber, hängt auch am Film, also wirklich, hängt vom Film ab auch ein bisschen. Wie gerne gehst du rein in die Pressearbeit für einen Film, den du gemacht hast?
So. Unterscheidet sich das?
Ja, voll. Also bei mir.
Das Filme, die du nicht magst?
Ja, sicher. Also wirklich im tiefsten Innern und dann willst du ja professionell sein und dann versuchst du irgendwie natürlich das nicht anmerken zu lassen. Das gelingt aber hier und da einfach nicht. Und dann wirklich, dann kommen bestimmte Fragen, die das einfach total auch so ein bisschen hochkommen lassen, dass du eigentlich nicht so gerne hier sitzt.
Woran liegt denn das dann? Also ich meine, im Drehbuch wirst du es ja dann nur nicht erkannt haben. Ne? Du liest die Story, liest vielleicht, weiß nicht, ob du nur deinen Text liest, aber du liest es und sagst zu.
Ja.
Und dann am Ende stellt sich heraus, ist gar nicht so gut. Was sind da die Umstände?
Na, du machst nicht jeden Film aus der totalen Überzeugung. Da geht's schon mal los.
Okay.
Das zweite ist, ich habe eine ganz gute, finde ich, wenn ich so zurückgucke oder in die alles, was du vorhin aufgezählt hast, da gefällt mir extrem viel von. Und trotzdem ist ja nicht jede erste Vision so, die man selber in einem Drehbuch hat, die da den Film so macht. Also und wann man das auch macht. Du machst es ja oft auch, bevor wirklich ein klar Publikumsmeinung oder ein Ergebnis, wie viele Leute den jetzt cool finden oder so, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Das eigene Urteil, gerade zu so einer Zeit, wo du einen Film vorstellst und verkaufst, hast du dir manchmal oder sehr häufig immer gebildet mit einem Link für zu Hause und so. Also nicht mal das Kino ist der Raum gewesen, wo du den Film zum ersten Mal gesehen hast. Macht einen Unterschied.
Oh, das ist ein bisschen bitter, oder?
Ja, das gibt's aber häufig so. Und du hast selber, und das liegt aber auch nicht immer an den anderen. Das liegt auch, hat man selber jetzt die Zeit genau in dieser, ne, wann wird der fertig, kriegst du nicht immer sofort mit. Dann kommt die Mail, kannst du da, dann bist du da vielleicht, okay, im Urlaub nicht, aber nimmst halt dich die Zeit, tatsächlich ins Kino zu gehen. Die bieten oft schon Kino auch an. Also die, ne, die großen Verleiher, ja, klar, ja, die machen das schon so, First Screening und so. Aber hier bei Extrawurst zum Beispiel war es wirklich sehr cool mit einem Produzenten in einem kinoähnlichen Raum, also da, wo er eigentlich gefertigt wird, aber immerhin wirklich Licht aus, große Leinwand, das ist es schon, was ich brauche. Das ist schon gut, wenn man das hat.
Aber dann ist das ja umso geiler, wenn ihr, habt ihr bei Extrawurst die Premiere in der Lichtburg gemacht? Glaube ich, ne? In Essen, oder?
Unsere Premiere war tatsächlich die dort, ja.
Genau. Und das ist ja das größte Kino der Welt.
Yes.
Also nicht bloß Deutschland.
Yes.
Ich glaube, 1200 Leute oder so gehen rein. Das ist natürlich dein geiles Gefühl, oder? Also wenn du sagst, du musst es auf dem Handy oder auf dem PC oder so manchmal sehen, in klein, und dann siehst du,
es ja, aber so, das so ist aber Gefühl. Thema. Das ist unsere Filmpremiere, aber das ist nicht mein erstes Screening.
Ah, ja.
So dazwischen, dieser Tag, dieser Premierentag, und mein erstes Screening, dazwischen liegt auch die Pressearbeit. Deswegen, der Link, deswegen zu Hause, sowas wie schnell gucken, also natürlich in Original, also nicht verschnellert. Ich meine, schnell fertig werden, den Film zu sehen, um dann, weiß ich nicht, eine Woche vor der Pressearbeit dann wirklich zu wissen, was der Film ist. Damit du weißt, worüber du redest. Ja. Und dieses, ne, erste Drehbuchgefühl, das Drehen an sich, alles, weißt du ja selber.
Ja.
Alles unterschiedliche Prozesse, die sich brutal unterscheiden.
Ist es bei Extrawurst nicht sogar, also unabhängig davon, über den Film selbst werden wir bestimmt auch noch sprechen, aber rein vom Drehen ist das schon sehr dankbar, oder? Alles so auf einer Location, dann hast du den ganzen Film ziemlich geiles Wetter. Also ich dachte beim Film immer wieder so, boah, geiles Wetter. Ja. Einfach geiles Wetter. Das sieht die ganze Zeit aus wie 23 Grad und so ein Lüftchen in der Luft.
Ja, ja.
Ne? Alles an einem Ort, nicht ewiges Umziehen. Wahrscheinlich habt ihr euch da irgendwo eingemietet in dem Karree und dann war einfach 4, 5, 6 Wochen ist man vor Ort.
Ja.
Und übers Wochenende dann immer nach Hause mit der Familie oder sowas. Das war bestimmt erstmal ganz angenehm. Und dann hat man, und das interessiert mich auch, ich meine, du bist jetzt lange genug dabei. Ich habe das vorhin als Spaß gesagt, damals Matthias Schweighöfer an deiner Seite. Damals war das wahrscheinlich für dich ja krass, neben so jemandem zu stehen. Inzwischen ist es für andere so, neben dir spielen zu dürfen, bin ich ganz sicher. Mhm. Aber dieses Gefühl, und da meine ich jetzt gar nicht mal Christoph Maria Herbst, so neben dem Harpe Kerkeling, der ja schon nochmal ein Urgestein, glaube ich, für viele ist, ne? Auch David, als großer Filmkenner.
War mein Held.
Wie ist denn das so?
Also
vor allem im komödiantischen Bereich, ne?
Voll. Also erstmal stand er da auf einmal, da in Leverkusen auf dieser Tennishalle. Wir haben ja diese, genau, den Film Extrawurst auf diesem Tennisgelände beim RCH, an den Verein RCH.
Dingensbummens, so hieß er, glaube ich.
Der tolle Verein da in Leverkusen gedreht, genau, und da habe ich den auch zum ersten Mal gesehen, zu Leseproben. Und der stand da, also wie alle erstmal. Und natürlich siehst du ja, und du weißt ja, dass du den triffst. Und ich war genug aufgeregt auf jeden Fall. Ich fand das wirklich spannend, wie der wohl ist. Ne? Natürlich fragt man sich bei solch großen Leuten, die man sich ja vielleicht selber auch sehr groß macht erstmal. Also ich kann das unterstreichen. Ich habe den auch sehr genossen in meiner Jugendzeit, den mir anzugucken und ja zu verfolgen, würde ich jetzt nicht sagen. Aber zumindest war der wirklich für mich und meine Mutter beim Fernsehen gucken schon zu Kinderzeiten einfach, was Humor angeht und worüber wir da lachen und so. Das war so schon... Wie sagt man, also nicht Gradmesser, was sagt man denn, wenn man eine Latte irgendwo hinlegt?
Messlatte.
Ne? Eine Messlatte.
Ja.
Ein Goldstandard.
Ja, das war schon sozusagen, ne, der, da wo es hin, also neben RTL Samstagnacht oder solche Sachen, die ich lustig fand, oder Mirko Nonchef oder Olli Dittrich auch und so, fand ich Harpe Kerkeling schon sehr witzig und hatte daher das Gefühl, so jetzt treffe ich da echt jemanden ganz Großen. Und in der Frage, wie man da jetzt miteinander so spielt, klar, ich hatte ja irgendwie eine Idee von der Figur, von dem Buch in der Konstellation und so. Ich habe einfach gehofft, dass der kollegial ist. Ich habe gehofft, dass der Bock hat auf Partnerschaft im spielerischen Sinne.
Vater?
Brutal. Also das ist halt, ja, also das legt sich sofort, das kriegst du mit, wenn man den in die Augen guckt sozusagen. Ne?
Der ist bestimmt so lange dabei, dass er ganz genau weiß, wenn er das macht oder welchen Banner, also wie das quasi entsteht. Der weiß ganz genau, wenn Leute so lange so erfolgreich sind, die müssen niemandem irgendwas mehr beweisen. Deswegen sind das meist auch die allerentspanntesten, oder?
Schon auch, aber das erwarte ich dann auch, dass die mit, nicht Dankbarkeit, aber mit Interesse und Neugier auf den anderen zugehen. Meine Karriere ist, ich sag nicht nichts im Vergleich zu ihm, aber... Spielt es eine Rolle, ist eine Frage für mich.
Für die Geschichte aber auch nicht mehr dann, ne?
Nö, spielt es keine Rolle. Es ist nur wichtig für die Arbeit am Set, finde ich, ja. Da will ich eigentlich solche Unterschiede, die ich mir vielleicht selber erstmal so aufblase, wo ich nicht weiß, ob die stimmen, will ich nicht erleben. So, ich will, dass das gleichwertig ist. Und das fand ich extrem stark, wie der da agiert hat. Also absolut kollegial, der hat sich wirklich da zurückgehalten, wo er sich einfach auch zurückhalten muss, weil natürlich ist nicht jede Arbeit immer am Team, auch bei so einem Film, so ein krasser Ensemblefilm, da arbeitet der Regisseur teilweise wirklich nur mit einem auch mal. Und da musst du auch nicht denken, dass da der Happe irgendwie gekommen wäre und gesagt hätte, aufgrund meiner Legacy habe ich hier mal was dagegen oder so. Da habe ich schon andere Leute gesehen, deswegen erwähne ich das. Andere Leute am Set, die mit einer großen Legacy kommen und die deswegen mean agieren.
Haben die heute noch so eine große Legacy?
Ha.
Ich habe das Gefühl, solche Menschen müssen fallen irgendwann.
Ja, das ist auch mein Eindruck. Also, wir werden sehen, was jetzt Horst Schlemmer schafft oder so, aber die Figur ist irgendwie, also weiß nicht, ich erwarte echt einiges, also was die Erfolgszahlen von dem Film angeht, oder dass die Leute noch Interesse an dieser Horst Schlemmer-Figur haben. Also der bleibt noch, der hat einfach auch aufgepasst, genau an solchen Sachen auch. Harpe Kerkeling lässt sich einfach, du kannst gar nicht schlecht über den reden, weil der einfach mega ist.
Hat sich auch rar gemacht, ich meine, es ist auch nicht...
Das meine ich auch ein bisschen, genau.
Also das ist nicht dieses Überpräsente, es hat nicht alle Rollen auch angenommen, eine Extrawurst ist jetzt wirklich so ein Ding, wo du das Gefühl hattest, oh, jetzt ist er mal wieder da und dann nimmt man auch direkt an, so, das scheint dann wohl was zu sein, was ihn auch interessiert hat. Also es gibt ja wirklich so diese Leute mit Legacy, bei denen man so ahnt, da wird das Portemonnaie, glaube ich, ein bisschen dünner gerade so und dann nimmst du die Rolle deswegen an und dann kann ich mir vorstellen, bist du am Set nicht wegen der Rolle, nicht wegen den Co-Partnern, weil dann geht es dir, glaube ich, nicht um die Teamarbeit, dann geht es dir um den schnellen Shake und dann bist du ein Arsch.
Ja, der hat schon sehr, sehr schnell.
Das hat ja Dennis Ganz uns ja auch erzählt, Tommy Lee Jones, Wochenende Fly In, Fly Out, 1 Million für einen Dreh in Thailand. So eine Geschichte gibt's dann halt in LA, in Hollywood.
Ja,
krass.
Fun Fact übrigens, Dennis hat ja gesagt, ich habe bei Die Welle damals eine größere Rolle nicht gespielt, aber ich war auch in Horst Schlemmer besetzt. Damals für den Habe Kerkeling-Film. Der hatte doch vor Ewigkeiten so einen Ich kandidiere, ne?
Ja, ja, stimmt.
Vor Ewigkeiten. Ich hatte eine Rolle. Und
war so ein Fernsehfilm, oder?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe 3 Tage vor Dreh abgesagt, weil die wollten mir die Haare abrasieren. Glatze.
Nein.
Ja, die wollten Glatze. Auch nochmal eine Geschichte aus meiner Schauspielzeit. Ich war dort besetzt. Auch witzig, diesen Bogen kurz mal an der Stelle zu erzählen.
Dann hättest du ausgesehen wie so eine Matryoshka-Figur. Also
richtige Kartoffel.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Ich würde ganz kurz mal einschieben, wir haben normalerweise eine Struktur bei uns im Podcast, dass wir ein bisschen Feedback von der letzten Folge mal kurz reinnehmen. Das würde ich mal kurz an der Stelle machen, dann können wir auch das Publikum mal offiziell mit unserem Podcast-Titel begrüßen, dauert nicht lange. Und vielleicht noch ein paar Sachen dabei, wo du direkt Input hast. David, letzte Woche erstmal ein bisschen Gas wieder haue, willst du hören?
Hat wieder jemand gemeckert, was haben wir wieder falsch gesagt?
Timothy Chalamet ist nicht SD-Kid.
Was? Doch, also,
nein,
klar.
Nein. Gefühlt 100 Kommentare. Die Leute haben sich sogar gefragt, ob er das ernst meint oder ob sie dich falsch verstehen. Das können wir nochmal separat recherchieren.
Ja, hast du das mitbekommen, diese Promophase von Marty Supreme? Da ist ja doch ständig irgendwie in orangen Klamotten rumgelaufen. Timothy Chalamet, sogar diese Kuppel doch. In Las Vegas.
Okay, pass auf, wir machen das.
Und dann hat er so
wir packen das auf Recherche.
Ach so, er ist
sehr
nicht
viele
SD
Leute
Kid,
sagen, nein, er ist nicht SD-Kid.
Nee.
Pass auf, machen wir nächste Woche zu zweit. Ja?
Ich muss sagen, ich bin auch nicht so vertraut. Meine Frau und Tochter sind da voll drin, aber ich höre dann immer so, hey, der ist so, der macht so mit SD-Kid, macht der ein Rap-Album? Und dann dachte ich, ist er das nicht selbst? Egal. Ja. Na gut.
So, Menschenaffen hatten wir das Thema bei Primate. Was sind Menschenaffen? Menschenaffen sind Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans. Faustformel, alle Affen ohne Schwanz sind Menschenaffen und mit dem Orang-Utan. Deswegen hatte ich es letzte Woche gesagt, teilen wir uns 97% des Genoms, sind also die ähnlichsten Affen zu uns.
Ja.
Ja. Wirst du dich jetzt fragen, was redet der hier? Das gehört mit zur letzten Woche. Dann geht's um Kinder, hat man eine Sache. Was sind gute Sachen für Kinder, um sie zu gucken? Ich habe mitbekommen, du sagst selbst, du lässt die Screentime fließen bei deinen Kindern und sei selbst kein gutes Vorbild. Ich habe jetzt eine 15 Monate alte Tochter und wir hatten letztens mal einmal Bluey an, weil es ihr so schlecht ging, dass wir ihr quasi Schmerzsaft geben mussten und damit sie ein bisschen kurz abgelenkt ist, 8 Minuten. Bluey, sagen die Leute, richtig gut. Und es war einmal der Körper, haben wir drüber geredet. Kennst du noch diese Serie?
Auf jeden Fall, es war einmal das Leben, heißt sie bei mir.
Das ist, glaube ich, die historisch. Achso, es war einmal das Leben.
Es war einmal das Leben, genau.
Und dann gab es diese historische Sache, es war einmal Amerika.
Amerika? Ja.
Also auch Weltraum gibt es, glaube ich,
Weltraum
auch.
Weltraum gab es auch, ja.
Und haben wir ganz viel Feedback bekommen, dass es ein Anime gibt, warte mal, der heißt irgendwie Buddy Cell, irgendwas mit Cell, der ist Cells at Work. Das ist ein Anime, der auch genauso geil ist. Das heißt, wenn man irgendwie Kindern heute was zeigen will, der Anime Cells at Work ist genauso wie es war einmal der Körper.
Bei Anime habe ich immer Angst, dass irgendwas mutiert und dann, dass die Kinder dann schreiend aus dem Raum laufen.
Da sind wieder Tentakel am Werk, Mama.
Dann ging die Pressemitteilung raus über Athos 2643. Hast du den Film auf dem Schirm?
Ja, ich habe den Film auf dem Schirm.
Es gibt jetzt quasi die ersten Fotos gibt's zu sehen und der Film kommt nicht, wie uns der Regisseur letzte Woche gelistet hat, der etwas bekanntere, dieses Jahr raus, sondern am 25. Februar 2027.
Ah, okay.
Da kommt Athos raus, ist aber wirklich der Film
von
Fabian Gazmia. Das heißt, den holen wir als Produzenten nochmal rein, weil die, ich hatte mal hinter den Kulissen gehört, haben 16 Millionen eingesammelt oder mehr für den Film.
Habe ich auch gehört.
Also, hast du die Zahl 16 gehört oder hast du...
Viel. Uns hat er damals noch 10 gesagt. Und
wollte
da,
er haben, aber...
Nee, ich habe gehört, der braucht mindestens 16.
Ja.
Das hat jemand aus den Gewerken berichtet. Das finde ich aber eine spannende Ansage, weil da schon so ein bisschen gefühlt wurde, vielleicht können wir das unter einem bestimmten Budget nicht gut machen, natürlich, ne? So.
Ja, ja.
Aber wenn das, also es kam wirklich aus dem inneren Kreis.
Ja, er hatte uns damals erzählt, dass er Sonne und Beton gerade so finanziert bekommen hat und dass er dann, glaube ich, das Geld für die Filmmusik mussten sie noch selber aufbringen, weil hatten sie dann irgendwann nicht mehr, weil sie bei den Öffentlich-Rechtlichen und so sind sie gar nicht durchgekommen mit dem Projekt und dann haben sie, glaube ich, mit Konstantin hatten sie das ja dann gemacht.
Genau.
Da haben sie dann, glaube ich, 3 Millionen eingesammelt.
Felix Lobrecht hatte selber, glaube ich, auch 2 Millionen.
Genau, der hat ein bisschen was reingehauen und so. Und deswegen dachte ich so, das kriegen die nie zusammen. 10 Millionen wird schon in Deutschland. Wie willst du denn das? Hinterher rechnet sich das doch auch gar nicht an den Kassen. Ich weiß gar nicht, Kanu des Manitou, 5 Millionen,
ein bisschen über 5 Millionen
Besucher.
Zuschauer.
Was ist das dann, wenn man es umrechnet?
Ich glaube, es ist der umsatzstärkste Film. Ich müsste jetzt gucken, wie viel, aber es waren irgendwas über 60 oder 70 Millionen Einspiel in Deutschland, glaube ich. Ich habe es jetzt aber, müsste ich nochmal jetzt genau die Zahl. Kann man auf dem Euro recherchieren.
Ja, aber findet ihr so, also okay, es ist ungewöhnlich, so viel Geld für ein, was ist es, wird ein Kinofilm, ne, Athos?
Ja, ja. Ja, ungewöhnlich, dass er so viel kostet, nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass in Deutschland diese Gelder nicht mehr fließen. Also dass das nicht mehr... Also
oder bald wieder, dazu kommen wir später. Okay. Nochmal als Thema.
Ja.
Es ist einfach ungewöhnlich, dass für Kinofilme zweistellige Millionenbeträge in die Hand genommen werden.
Muss man schon sagen.
Kanudos Manitou wird sicherlich einer der ganz wenigen Beispiele gewesen sein in den letzten 10 Jahren. Wenn der überhaupt... Doch, der wird so teuer gewesen sein.
Du meinst seitens der Produktion?
Mhm. Ja.
Ja.
Ja,
auf jeden Fall.
Ja.
Also ich wüsste jetzt, ein rein deutschsprachiger Film, der zuvor... Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen.
Aber ein Extravus ist doch nicht zweistellig.
Nein, nein, da habt ihr total recht. Okay.
Ja, ja. Deswegen, aber es sind natürlich auch Genre. Ist natürlich
und
das auch
Science
spannend.
Fiction gibt es aus Deutschland gar nicht, muss man ganz klar sagen. Also Genre gibt es generell aus Deutschland nicht.
Also außer du gehst zu den Streamern?
Genau, und dann ist es schon eher, ich glaube, ich habe jetzt gesehen, Peter Torwart dreht irgendwie einen Horrorfilm auf Bali. Das war der ja diesen für Netflix diesen Vampirfilm,
genau,
diesen
Flugzeug-Nachtnummer.
Blood Red Sky, glaube ich. Und er macht jetzt Bali Horror oder so soll das Ding heißen. Dafür haben sie auch ein bisschen mehr Geld eingesammelt. Aber wie gesagt, das ist es ja dann, was aus einem Genre kommt aus Deutschland.
Und das funktioniert ja dann auch. Also ich finde, man muss mal ganz klar sehen, sowas wie Dark, Welterfolg. Ne? Sowas wie Maxton Hall. Nun sind wir vielleicht nicht die Zielgruppe, aber Maxton Hall ist das Squid Game von Prime Video. Ist die beste nicht englischsprachige Serie weltweit.
Würde mich mal interessieren, wie viel kriegst du so angeboten A von den Streamern und kriegst du tatsächlich auch Genre angeboten oder ist das eher so das klassische deutsche Kino, würde ich da mal sagen?
Also Genre angeboten, da müsst ihr jetzt echt mal ein bisschen denken. Ich werde jetzt was machen in diesem Jahr, was, finde ich, schon Genre ist. Ich meine, das machen die Öffentlich-Rechtlichen, ja, also ARD, die Ghetto.
Ja.
Oder Bruch 3.
Bitte?
Oder Bruch oder Staffel 3.
Nee. Das wurde auch schon verkündet. Das heißt Mabuse, das Projekt.
Mabuse?
Ah, das Doktor macht, okay.
Und das macht der Boris Kunz auf der Regie und der Kutschiller, spricht man ihn so aus, der für Dennis Ganze auch diesen Prototype geschrieben hat. Genau, der hat die Bücher geschrieben. Und
also das, Horror oder?
Ja, das ist so ein bisschen, ich nenne, ja, Cyber-Thriller mit einer historischen Komponente. Aber spielt alles jetzt, aber es ist also, das ist schon, und der will's vor allem sehr ins Genre. Also ich habe die Vision, die er sieht, noch nicht. Ich verstehe es aber, dass man sagt, das muss man ein bisschen größer auch denken, als es sich erstmal liest. Also das ist interessant auf jeden Fall. Und Exit zum Beispiel war ein Film, den ich gemacht habe, auch mit dem Sebastian Marker, wo der Eero Jesekaja geschrieben hat. Der ist ja auch mal sehr genrelastig so. Also, aber das war auch öffentlich-rechtlich. So, Streamer, habe ich den Eindruck, dass bist du einmal beim Streamer natürlich dankbarerweise dann auch erfolgreich gelaufen, holen sie dich gern mal wieder. Hast du noch nie irgendwo gespielt, haben 3 Leute vor mir da ihre Jobs. Also ich habe so das Gefühl, es gibt so auch ein Team für Streamer, ein Schauspielteam.
Naja, andersrum, es gibt ein Presse- und Marketing-Team und die sind auch nicht so groß, muss man dazu sagen. Ne? Und wenn die Netzwerke dann erstmal stehen, greift man drauf zurück. Also gerade bei Netflix sehe ich das öfter, dass so die Komödien oft auf sehr ähnliche Gesichter setzen.
Na, Matthias Schweighöfer.
Aber das ist ja total schade. Also gerade bei Schauspielern, wo bleibt denn da die Vielseitigkeit? Also das finde ich, oder wirklich die breite Sicht. Ich meine, so krass ist es jetzt noch nicht, aber ich sehe es halt. Also wer halt irgendwie 3-mal vor mir bei Netflix spielt.
Na, ich glaube, als Senderstrukturen und Studiostrukturen sind über lange Zeiten, über Dekaden gewachsen. Da hast du große, weitreichende Netzwerke und irgendwann werden so Streamer aber auch als Konkurrenzbegriff. Und da sind Leute, die sind manchmal vielleicht gar nicht aus dieser alten Industrie raus, sondern sind da und müssen nach und nach erstmal fest, also das verzweigt sich erst nach und nach. Und ich merke das immer in der Zusammenarbeit mit Streamern ganz anders, als es sonst traditionell der Fall ist. Und vielleicht dauert das dann auch seinen Weg. Und vielleicht wissen die manchmal auch gar nicht, habe ich das Gefühl, wie geht man denn aufeinander zu? Weil so diese alten Regeln, die greifen da nicht so ganz. Weil da geht sehr viel, sehr schnell auf Augenhöhe. Und ich wette, wenn jetzt zum Beispiel, ganz praktisch, man sagen würde, dein Agent oder Agentin sagt, ruft an bei Streamer XY, so, Friedrich, hat mal Bock, hier, meinetwegen, hier 4 Blocks kommt ja eine Prequel-Serie HBO Max. So, ist ganz geil, Friedrich ist Berliner, hat er Bock, kann er nicht hier ein Späti-Besitzer oder was auch immer sein? Dann sagen die, ey, haben wir noch gar nicht dran gedacht, wenn Friedrich da Bock drauf hat, dann schreiben wir rein. Ich glaube, das geht da nämlich, das ist anders. Es ist anders als so früher. Ich habe das Gefühl, in dieser Streaming-Welt sind weniger Egos und da kannst du, glaube ich, relativ forsch sein und kommst voran. Das, glaube ich, ist eine ganz andere Kommunikation.
Weniger Egos? Nee, das glaube ich nicht.
Ach, als die Studiolandschaft.
Also das, was du jetzt beschrieben hast, das mit dem... Ne, ich,
machst du jetzt einen Späti bei Vollbox?
Nee,
das klären, das klären wir.
Nee, das ist einfach... wenn ich irgendwo da... Ne, also wenn das tatsächlich ein Wunsch wäre von mir oder so etwas wie das, was du gerade beschrieben hast, dann wären das auch Sachen... Also bei mir geht es schon darum, dass ich jetzt... Oder mir geht es vor allem darum, dass ich jetzt eben nicht irgendwo einen Späti-Besitzer spiele. Das ist... Also wirst du ja auch wissen.
Du kannst ja damit meine ich ja, es gibt ja gerade in Serienformaten ikonische Figuren, die durchweg vorhanden sind. Die quasi dadurch, dass sie, also sowas meine ich, wäre das nicht auch total interessant? Also wenn du zum Beispiel der Dreh- und Angelpunkt immer wärst von dem, wo die da irgendwelche Deals drehen und derjenige, der immer dann gleichzeitig Probleme hat als Späti-Besitzer meinetwegen.
Nee, glaube ich nicht. Also ich würde es nicht grundsätzlich ausschließen, okay. Aber ich glaube nicht.
Ich dachte, deine Berliner so DNA ist was, so voll geil.
Wie der hier bei Hör mal, wer der hämmert, der Typ, der hinter dem Zaun steht.
Wilson,
mit dem
Wilson,
so,
Wilson.
Ja,
also ich meinte das gar nicht.
Tolle Rolle.
Aber das ist trotzdem eine ikonische Rolle.
Ja, ja, klar.
Nee, es ist eine ikonische Figur, aber ja. Ich glaube, so als Schauspieler stehst du da und denkst so, oh, Schatz,
ich meinte das nicht herabsetzen, sondern ich habe einfach, das ist doch irgendwie...
Ja, ich verstehe schon.
Ja, also...
Nee, aber wer weiß, vielleicht kann ich hier noch was lernen, aber es ist so wirklich, also gerade Berliner DNA oder so, würde ich dann gerne natürlich in möglicherweise, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Bild gemacht von deinem komischen Vorschlag jetzt gerade, was ist das für eine Rolle, ja, da will man natürlich ein bisschen mehr zu tun haben oder so, also...
Worauf hättest du einen Bock?
Ja, gute Frage. Da habe ich jetzt hier nicht irgendwie 10 Sachen, die ich zünden könnte.
Was ist mit internationalen Ambitionen? Das ist ja oft immer auch so ein Thema.
Mein erster Wort, das ist mein Englisch zu schlecht, aber da kann man ja lernen, da kann man ja immer dann einen Coach holen und so. Aber das sind so Sachen da, also klar, schickt mir eure Bücher, Leute, aber da sehe ich noch nicht. Sehe ich noch nicht. Ja.
Aber?
Ist einfach so, also nicht aber. Weil,
nee, aber so für so eigenes Interesse, weil du träumst jetzt gar nicht so von Rollen, sondern oder ist so, dass du eher sagst so, Angebot kommt, ich guck mal rein und wenn es mich inspiriert, nehme ich mit.
Im Grunde schon, ja.
Ja.
Träume manchmal von Konstellationen. Also jetzt nicht nur...
Der hier zum Beispiel.
Bitte?
Der hier zum Beispiel.
Unbedingt.
Ja.
Und die ist wahr geworden in diesem Moment.
Ja.
Ist immer noch...
Wir erfüllen ja Träume bei...
Die ganze Zeit.
Zwei wie Pech und Schwafel, dem Podcast-Namen, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Aber egal.
Wie ist er?
Zwei wie Pech und Schwafel.
Stark.
Das ist...
Ja, es war Roberts Idee. Ja. Er ist der Geniale von uns beiden. Ja.
Nee, aber also auf Regie, ne? Dass man so überlegt, wer macht denn wie Filme und wer interessiert mich da? Das träume ich relativ konkret eigentlich.
Dann nennen wir Namen.
Und wenn nicht, habe ich aber eine andere Frage dahingehend. Du musst ja auch keinen Namen nennen. Also erstmal Ballon. Ich finde sowieso deine Leistung jedes Mal bemerkenswert. Und das ist jetzt nicht, weil du hier sitzt, sondern ich habe schon immer gesagt, Friedrich Mücke finde ich einen tollen Schauspieler.
Danke dir.
Und dann Ballon, ja. Da hatte ich dann auch mit Bulli ein bisschen länger geredet und auch gratuliert an dem Tag, als der so die ganze, der ist ja auch in sehr viele Länder verkauft worden, der Film. Der ist ja nicht nur in Deutschland sehr erfolgreich, sondern auch in vielen Teilen der Welt. Wie ist denn das, wenn dann so jemand auf dich zukommt, von dem du erstmal so denkst, so nach all den Jahren, ne, der macht jetzt irgendwas Komödiantisches, aber sagst du, nee, ein Thriller? Ja, so eine ernste Geschichte. Dann auch noch so eine DDR-Geschichte, wo man meint, das ist ja jetzt gar nicht in seiner DNA, aber dafür in deiner DNA ja ganz anders verankert. Ist das nicht ein, also wie inszeniert der und wie ist denn diese Geschichte, wie gehst du daran, an diese Fluchtgeschichte?
Also erstmal mit der Personalie, Bulli macht so einen Film, so eine DDR-Geschichte, diese auch, die mir gar nicht so unbekannt war, also jetzt nicht, weil ich das erlebt habe, aber... Diese Geschichte geisterte ja noch auch in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, in irgendwelchen Dokus. Also man hat das immer wieder mal gehört. Gerade auch, nicht nur diese Fluchtgeschichte, auch andere Fluchtgeschichten. Wieso macht denn er den jetzt? Klar habe ich da erstmal ein großes Fragezeichen. Aber erstmal begegne ich dieser Besetzung ja total offen. Also so, ich finde, dass ich mich genau an der Stelle zum Beispiel, ne, dass man vielleicht gemeint hätte, wäre das nicht was für ein Dresen gewesen oder so. Oder für, keine Ahnung, also ja, Leute, die anders schon DDR-Stoff erzählt haben und den da vielleicht mehr in sich tragen.
Lerner Hausmann.
Ja, genau. Aber okay, ja gut. Mhm. Kann der unlustig?
Weiß ich nicht.
Ja, nicht. Wäre interessant. Aber das ist zum Beispiel
jemand. Das ist die gleiche Frage, die sie bei Bulli auch gestellt haben.
Das ist zum Beispiel jemand. Vielleicht kommen wir noch auf den Namen, aber den lass ich jetzt fallen. Lerner Hausmann würde ich gerne mal arbeiten tatsächlich. Hm. Auch wenn mir fast wurscht was. Dass ich so dachte, das ist vielleicht genau richtig. Also, oder was heißt richtig? Finde ich interessant. Wollte ich wissen. Klar lerne ich, ne? Ich lerne ihn kennen. Ich gehe zum Casting für die Rolle gut. Also ein paar Sachen und dann, das ist dann auch ein Ding von mir, wäre das doch total hinderlich, wenn ich, nur weil ich irgendwas in mir glaubt, das müsste jemand aus der DDR erzählen. Weil den Gedanken hatte ich schon auch. Ist es nicht besser, wenn es jemand aus der DDR erzählt? Weiß der nicht viel mehr? Kann der sich dieser Geschichte anders öffnen?
Hat der wirklich mal wegen Bananen angestanden oder nicht?
Ja.
Hast du noch wegen Bananen angestanden? Ich musste wegen Brötchen sogar anstehen morgens. Ich habe auch wegen einem Trabant angestanden. Musstest du das noch?
Nee, also du hast doch von festgestellt, dass ich älter bin als du.
Ja, ja.
Ja.
Aber 3 Monate, 4 Monate.
Ja, aber ich erinnere an so ein Anstehen nicht. Aber gibt der verschiedene andere Episoden, die man irgendwie so jetzt...
Du warst aber noch Pionier, oder?
Nee, eben nicht.
Also wieso denn nicht?
Naja, weil ich ja diesen, war. Ja, weil meine Eltern
gesagt haben, ich bin gesagt, Pionier. Der ist nicht dabei der gewesen.
Ja, so. Aber guck mal, alleine die Geschichte schon, ne? Die erzählt ja auch was über den Osten so.
Ja, ja, stimmt.
Muss man jetzt deswegen nicht verfilmen oder, ne? Und es ist doch total okay, jeder kann sich doch allen... Also das wäre total komisch, wenn wir sagen würden, nur Leute aus der DDR können diese Ballongeschichte erzählen.
Ja.
Das mal so, ganz grundsätzlich. Und deswegen fand ich es umso interessanter, dass dieser Langzeitkomödiant und alberne Typ, irgendwie Bully, mit dem großen Talent der Verwandlung und so weiter und vor allem vor der Kamera, gar nicht mal hinter der Kamera. Und wir haben jetzt die Filme davor, keine Ahnung, was war da? Buddy war, glaube ich, direkt davor oder der
Erkan und Stefan Film.
Ja, ganz früh, okay, genau. Und der mit.
Ja gut, aber der Schuss ist mein Tour, der Traumschiff Surprise. Er hatte diese Geisternummer, hatte er da auch.
Das war schon wirklich, genau, wo du, wie du von meintest, ne, herbig. Auf Ernst, so. Ja. Das hat mich ja brutal gereizt.
Ja.
Den triffst du dann und dann redest du 10 Sätze und dann macht dir die Division klar, warum das
und
alles
ist. Der liebt ja auch Filme.
Ja,
also kein Scheiß. Du sitzt ja mit dem zusammen und da verlierst du auch in Sekunden, vergisst du, wer es ist, weil so in dem Filmgame drin ist.
Das merkst du aber auch seinen Film an. Selbst dem Erkan und Stefan-Film merkt man an, so dass er ein gutes Auge hat für Kamera und dass hier und da immer ein bisschen Spektakel rein muss.
Ja, es ist wirklich, also ich war auch bei Kano jetzt wirklich extrem gern dabei, auch beim Zuschauen wieder, wie der arbeitet und was der am Set macht und wie der auch ein Schiff da durch Spanien fährt. Ja, also diese Mannschaft, dieses Riesenteam. Ja. Ich hatte kein größeres bisher als da bei diesem Film. Das waren teilweise 150 Menschen am Set. Also in diesem, wenn wir da Mittagspause hatten, in so einem Zelt, waren das, glaube ich, 150 Menschen, hat einer mal gesagt. Und das ist wirklich, klingt jetzt gar nicht so viel, aber erreichst du diese, also selbst bei den großen Filmen, für deutsche Verhältnisse, die ich hier mache, diese Zahl nicht. Und das war wirklich interessant. Das war ja, da waren 80 Spanier, 80 waren Deutsche, das war so.
So sieht aber auch aus. Also das kann man gar nicht anders sagen. Also die Produktionsqualität ist immens. Die ist enorm. Ich mochte an deiner Rolle vor allen Dingen ich finde, Comedy ist echt nicht einfach zu spielen. Also ohne, dass ich Schauspieler wäre, möchte ich mir einfach mal anmaßen, das einschätzen zu können, weil du dafür, das hat Leslie Nielsen hat das, glaube ich, mal gesagt. Du musst so eine gewisse Ernsthaftigkeit mitbringen. Die Rolle musst du fühlen. Du musst dann der Sheriff wirklich sein, damit das Komödiantische durchkommt. Und ich dachte so, das ist gleichermaßen absurd und schräg, was du da bringst. Aber trotzdem fühle ich den Sheriff, der da drin ist. Deswegen war ich total begeistert. Also deswegen kamen wir beide dann auch so raus und meinten, wer war das denn?
Nein, also, ich habe gleich gesagt, das ist mein Friedrich.
Wie gesagt, du bist ja der Geniale von uns beiden. Aber Comedy ist echt nicht einfach so. Deswegen finde ich das voll, also das hat sich auch nochmal gewandelt. Das ist ja nochmal ein anderes Comedy als jetzt in Friendship zum Beispiel, wo man einfach sich so in so einer Partnerschaft Bälle zuspielt und dann ein bisschen davon abhängig ist, wie ist das Drehbuch geschrieben, wie ist da der Witz. Da kannst du ja richtig eine Rolle einnehmen. Mit Verkleidung ist, glaube ich, macht auch nochmal mehr Spaß als Schauspieler.
Ja, bei Friendship stelle ich mir, Friendship war doch, erinnere ich mich richtig, das spielt doch größtenteils in New York, oder?
Ja, wir erzählen den Weg von New York nach San Francisco. Das ist der Film. Und
das Set muss doch mega geil gewesen sein, so ein Ding und dann da drüben zu drehen auch.
Natürlich,
oder?
Das war das kann man gar nicht, also wirklich, das ist eine der schönsten Erinnerungen überhaupt, wo wir da überall waren.
Kanntet ihr euch vorher damals?
Nicht richtig gut. Nee. Also nee, ich, mir war totaler Begriff. Ich war richtig Fan, bevor ich ins Casting gegangen bin. Ich kannte den schon aus 3. Fernsehfilm und der hatte da die goldene Kamera und wir haben den richtig gefeiert zu Hause, ich und meine Schwester so. Das war so unser, keine Ahnung.
Da ist er ja noch an einem Punkt, ich sag mal so, bei Matthias Schweighöfer muss man auch sagen, gibt es viele Leute, die sagen, es gab dann einfach eine Zeit, in der er sehr ähnliche Filme produziert hat. Bei Friendship sind wir aber noch ganz am Anfang dieser Ära, wo das halt noch nicht der Fall ist. Ne? Das ist die Zeit, wo er, ich will Ranitzky sagen, ist aber falsch, seine große Performance. Die
also Roter Baron oder 12 Meter ohne Kopf?
Das nee, seine Darstellung, was war...
Ja doch, er hat...
Damals war er ja so gar nicht auf diesem Komödiantischen, wo du das Gefühl hattest, okay, das ähnelt sich alles sehr. Da war das ja auch wirklich so... Also verstehe ich voll.
Ne, ich habe fast das Gefühl gehabt, dass Friendship der Anfang war.
Von?
Von so dieser eher seichteren Phase, wo er dann eher so dann immer dasselbe dann gemacht hat. Also so seichtere Komödien. Dann ist er ja mit Schweiger so einen längeren Deal eingegangen und dann kam dann so wirklich auch dieser...
Immer diese Filmplakate mit dem gleichen Bordeaux-Rot als Schrift.
Ja, aber so Sachen wie Hotdog, das fand ich dann leider alles ganz schön schrecklich. Also es wurde dann mies auch zum Teil, muss ich leider sagen so.
Der Titel ist mir überhaupt nicht bekannt.
Kennst du nicht?
Hotdog? Das ist ganz schön. In dem Film gibt es eine Kooperation mit McDonald's, die zu dem Zeitpunkt einen Hotdog versucht haben zu vermarkten in Deutschland. What? Und das wurde dann auch der Hauptgag des Films. Genau. Und es war wirklich, also würdelos,
Story, ich habe die Story vergessen, aber irgendwann im Film sagt Matthias Schweighöfer, boah, lass mal ranfahren, ich habe Hunger. Und dann fahren sie zu McDonald's und bestellen einen Hotdog. Und dann sagt er, bei McDonald's gibt's Hotdogs? Und also es ist wirklich absurd und schlecht. Und also es ist halt so eine typische Schweiger-Komödie so. Und das funktionierte dann eher so semi.
Alles klar, Plakat ist klar.
Das Hotdog.
Ja, stimmt, okay.
Ich hoffe, die hat Stärke.
Die hat, ja.
Sonst wäre
albern, mir jetzt
sonst wär's super albern, aber auch irgendwie.
Sage mal, wenn wir jetzt darüber reden, mit wem könnte man drehen? Wie ist denn das Inszenieren selber? Ist das ein Thema?
Mich reizt es schon, aber es ist wirklich so, dass mir da viele Momente immer wieder einfallen, selbst wenn ich einen Bulli zuschaue und ich interessiere mich echt für diese Prozesse dahinter und mach, glaube ich, dafür noch zu wenig. Weißt du, ich will noch ein bisschen mehr und länger jetzt noch ein paar Jahre gucken, was noch so, wie die Leute arbeiten. Und es gibt einfach ein paar Prozesse, will ich sagen, die ich noch nicht ganz raffe.
Hm, zum Beispiel?
Eher wirklich alles, was nach dem Film und auch vor dem Film passiert. Was am Film?
Also Pre- und Post-Production.
Ja, am Set.
Das kannst du.
Denke ich schon.
Hm. Was wäre denn dann der Weg? Könnte man dann auch, na wohl, eine Regieassistenz, also Assistenz bringt es ja dann auch nicht so richtig.
Es kommt ein bisschen auf den Stoff an. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich kann alles am Set, sondern ich kann dann wahrscheinlich das, was ich können muss am Set, für das, was ich erzählen will. Das ist wirklich, es geht ein bisschen darum, finde ich die Geschichte auch. Hm. Weil es gab auch schon Angebote für Regie und die habe ich nicht angenommen.
Ärgerst du dich darüber?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe das auch nicht wirklich krass überprüft. Ich habe einfach nur gesehen, das ist nicht meine Story. Ich mache das nicht,
wenn du es nicht fühlst.
Nee, genau, wenn ich nicht total dahinter stehe.
Aber das Ding ist, du spielst halt so spannend, dass ich glaube, dass dann auch der Blick dafür wäre, die Geschichte einzufangen, spannend wäre.
Ähnlich wie auch wenn es nicht meine ist von Anfang an, meinst du? Nicht, wenn es von mir hier hin rauskommt, sondern wenn jemand sagt, hier, schau mal, interessiert dich das, so wie bei einer Rolle? Ich sage, ja, das ist interessant.
Also bei Extrawurst zum Beispiel sagst du ja, ich nehme mal an, das ist auch wirklich so, dass du in Wien, glaube ich, in ein Café gegangen bist. Dann hast du jeden Tag 20 Seiten im Drehbuch gelesen, weil du es so lustig fandest, dass du gesagt hast, ich gehe nächsten Tag wieder ins gleiche Café und lese.
Ja, ja.
Da hast du ja auch so einen Stoff, hast gedacht, der macht dir sofort anscheinend etwas mit dir, dass du dir sogar den Stoff in Häppchen einteilst, dass du sagst, das will ich nicht an einem Stück lesen.
Genau.
Wenn dir von jemand von außen eine Geschichte anträgst, bei der du merkst, das arbeitet in mir am nächsten Morgen, nächste Woche, nächsten Monat. Warum dann nicht? Ob das jetzt ganz, ganz deine Saat war, die da wächst als Pflanze, oder du früh entdeckst, oh, diese Pflanze, die kann ich gut gießen und pflegen. So, also das wäre so meine Vergleich.
Verstehe ich total. Da würde ich dann auch, hast recht, würde ich zurückrudern, wenn das so in mich reinfließen kann, wie etwas, was von mir total aus mir rausfließt, dann würde ich sagen, geht das auch.
Dann warten wir mal auf die Geschichte. Oder schreib selber eine.
Fertig, Akin.
Ja, dieses
Fatih Akin.
Zusammenarbeiten?
Ja.
Ja, warum nicht, klar. Also, ja, natürlich. Aber ja, guck mal, das sind doch Namen. Wirklich, Fatih, Leander Hausmann, Dresen auch wirklich, muss ich sagen. Dresen mag ich ja.
Wie ist denn das, wenn fast jeder deiner Kinofilme eine Million Zuschauer oder deutlich mehr als eine Million Zuschauer macht? Wenn man eigentlich so weiß, dass 9 von 10 deutschen Kinofilmen eher so, wenn es gut kommt, in die hunderttausende Bereiche gehen und dann. Hast du dann besonderes Näschen? Warum funktionieren diese Dinger so gut?
Sitze ich hier vor zwei Genies vielleicht sogar.
Bitte?
Sitze ich vor zwei Genies hier sogar.
Nee, man muss vielleicht ja schon mal so ein kontinuierliches Händchen haben, ne? Dann auch diese Stoffe zu wählen.
Also bei all denen jetzt, also Extrawurst, Kanu und die wunderschönen Teile, ja, ist mir nichts irgendwie daran gelegen, also das stimmt auch nicht, ich denke nur nicht beim Lesen oder bei der Zusage an diese Zahl. Ich weiß, dass sie wahrscheinlich kommen wird. Ja. Bei Wunderschön war das, also nö, da war ich nicht der sich zugetraut hat zu sagen, das geht über 1 Million.
Aber bei Kanu weiß man es, glaube ich.
Bei Kanu, okay, Kanu weißt du es.
Das ist eher die Frage, wie viele Millionen.
Bei der Extrawurst ist alles drin.
Ja.
In ersten Moment.
Also hat er auch geknackt, jetzt die Million vor einer Woche, glaube ich.
Ne? Ja, 1,5 jetzt.
War ja auch als Theaterstück schon erfolgreich.
Wahnsinn, erfolgreichste Theaterstück, glaube ich, in Deutschland.
Da kannst du ein bisschen so was ausrechnen, wenn du dann hörst, der Harpe spielt damit. Weißt du, das sind ja auch so Prozesse, die dann noch während des Lesens so kommen. Ist ja nicht alles immer gleich klar. Aber das waren immer Entscheidungen für Kino und Entscheidungen auch für Rolle.
Warum für Kino?
Weil Kino, also einfach, ist es wahnsinnig luxuriös in der Arbeit, in der Zeit. Ein Kinofilm hat Zeit. Ein Drehtag hat Zeit. Du hast 2 Szenen am Tag, 3 Szenen maximal. Und dafür ist Zeit. Und das ist eine andere, das ist eine genauere Arbeit.
Das hört man immer wieder am TV-Set, ist eher so, Szene ist abgedreht, vielleicht gibt's noch einen Retake, aber dann wird schon weiter gewandert, dann muss alles schon wieder vorangehen.
Genau, ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen, ne, bestimmt gibt es, also vielleicht könnte hier auch jemand sitzen und sagen, ich erzähle dir die geilste Geschichte aus meiner Streaming-Serie und wir hatten richtig Zeit, weil, weiß ich nicht, top kalkuliert oder was auch immer.
Naja.
Das liegt ja auch schon immer ein bisschen daran oder sehr. Aber erstmal so im Großen und Ganzen kannst du sagen, alles was Fernsehen oder auch Streaming ist, das ist schon tougher. Da musst du einfach schneller sein, da musst du auch, wahrscheinlich musst du präziser sein, aber es ist oft auch, fand ich, in den letzten Jahren ein bisschen frustrierender. Wenn du nicht in die Kräfte kommst, wenn du nicht nochmal 5 Takes hast, ist es ganz einfach, genauso.
Ich finde es jetzt einen nicht schlechten Punkt, mal dieses Thema Investitionspflicht mal kurz reinzubringen. Ja? Ich hole euch mal...
Schön bürokratisch. Ja.
Es ist ein bisschen bürokratisch, aber könnte eine große Wirkung haben, muss sie aber vielleicht auch nicht. Du atmest schon tief durch.
Ja, ich atme bei dem Thema schwer durch.
Okay, warum?
Ich glaube, wir sind da auch unterschiedlicher Meinung. Robert hat ein Video dazu gemacht.
Hast du angeguckt?
Zur Hälfte.
So schlecht hat es ihm gefallen.
Ich hatte bei der Tagesschau auf deren Instagram-Profil den Post dazu gesehen und hatte dann selber auch was drunter gepostet, weil ich direkt dachte so, ach, was für eine dumme Scheißidee das wieder ist. Ich finde das so blödsinnig zu sagen, ey, wir verdoppeln jetzt das Geld, was wir in die Filmförderung oder aus der Filmförderung ausgeben können, weil ich fest davon überzeugt bin, dass solange sich an den Grundlagen, wie die Filmförderung vergeben wird und von wem sie vergeben wird und an was sie vergeben wird, wenn sich daran nichts ändert, wird sich nichts ändern.
Aber das,
dann
das
wird
ist
alles gleich bleiben. Dann hast du einfach nur mehr Geld, was du wieder an internationale Produktionen ausgibst und wo du dann sagen kannst, oh, hier der neue Spider-Man-Film hat sich eine Lampe aus Deutschland importieren lassen oder der neue Tom Holland-Film wurde einmal für eine U-Bahn-Fahrt in Berlin gedreht. Jetzt holen wir uns schnell vom Medienboard oder so ein bisschen Kohle. So passiert es ja ganz häufig. Oder Postproduktion passiert in Bayern. Ha, haben wir da ein bisschen Kohle eingestrichen. Oder wir drehen dasselbe Kino wie immer. So wird's doch dann bleiben. So, und das ist so,
aber das ist
meine
halt
sehr frustrierte Sicht auf das Thema. So, jetzt könnt ihr beide mich gerne überzeugen.
Gegenrede.
Aber hol noch mal aus inhaltlich, dass wir noch
mal. Ich denke nämlich auch, dass das, was David da sagt, verstehe ich, aber es covert den aus meiner Sicht unwichtigeren, kleineren Teil dieser Investitionspflicht. Also künftig, das soll im März durch den Bundestag gehen, gibt es statt 120 Millionen Euro Förderung im Jahr für den deutschen Film und Fernsehen und Serienlandschaft 250 Millionen, bisschen mehr. Ne? Da bin ich vollkommen bei ihm. Ähnliche Entscheider, ähnliches System. Wir brauchen nicht diese großen Filme mit den großen Schecks, die sie wieder zurückgeben.
Ja, und sie wollen die Streaming-Anbieter.
Das viel Spannendere ist, kommt jetzt die Investitionspflicht, die angedacht ist. Alle Streaming-Anbieter, aber auch Fernsehsender, also Prime Video, Netflix, Disney Plus, aber auch ARD, ZDF, RTL, sollen künftig von ihrem Netto-Umsatz, den sie in Deutschland machen, jährlich 8% reinvestieren in deutsche Filme und Serien. Die, und dann gibt es Subquoten, zum Beispiel zu 80% original deutschsprachig sein müssen. Also ich hätte da was ein Rechenbeispiel angefügt. Netflix, schätzt man, macht 2 Milliarden Umsatz in Deutschland im Jahr und davon wären 8% 160 Millionen. Dann gibt es noch einen Faktor, den macht Deutschland, um den Standort attraktiver zu machen, damit es mit EU-Recht im Einklang ist, von 1,5. Also bei Netflix reicht es dann, wenn sie 107 Millionen ausgeben, um die Quote zu erfüllen. Das heißt, Netflix muss künftig jedes Jahr 107 Millionen Euro in deutsche Filme oder Serien investieren. Genauso von den Nettoerlösen müssen das alle anderen Streaming-Anbieter und Fernsehsender. Sie können auch 12% investieren, dann dürfen sie nochmal gesonderte Deals mit Produktionsfirmen machen. Da könnte es dann wieder sein, dass internationale Produktionen beispielsweise mehr in Deutschland stattfinden, um den Standort zwar zu stärken, da wäre dann aber nicht gesichert, dass die Serie oder der Film auch wirklich deutsch ist. Aber ich glaube, da kommt
das stärkt dann den deutschen Standort halt nicht.
Das wird genau...
Oder den deutschen Film.
Den Standort schon, wenn hier gedreht wird,
genau.
Den deutschen Film nicht, wenn du dann halt nicht deutschsprachig hast in erster Linie. Aber das ist, glaube ich, das viel größere Geld, was im Raum steht. Die 250 Millionen neue Förderung, und da gebe ich dir vollkommen recht mit den Entscheidern, sehe ich auch, wenn da nicht grundsätzlich andere Leute die Entscheidungen treffen, versandet das Geld auch wieder irgendwo. Aber diese Investitionspflicht, wie sie in Frankreich auch existiert, gebunden an diese Dinge, wo dann aber Netflix, Amazon und so weiter, die ja schon nachweislich sich viel andere Stoffe wagen, auch Genreserien und alles, was dazugehört, wenn die dieses Geld investiert, geht das, glaube ich, nicht diese gewohnten Pfade.
Es ist ja nicht an Filme zum Beispiel gebunden. Und Netflix könnte ja zum Beispiel einfach sagen, das, was sie jetzt ja eh schon machen, deutsche Ableger von international erfolgreichen Formaten. Love is Blind Germany zum Beispiel. Und dann machst du von den anderen Sachen, es gibt Naked Island und wie sie alle heißen.
Wie viel willst du denn davon machen, um 107 Millionen zu verbrennen? Dann hast du 50 neue Formate. Nein. Die Erfahrung der Streamer ist doch aber auch, dass deutsche Sachen gut funktionieren. Brick hat uns beiden nicht gefallen, aber ist sehr erfolgreich.
Woran bemisst du das? Das weißt du doch, weiß niemand, ob Brick erfolgreich war.
Die Aufrufzahlen, das ist einer der Top 10 nicht deutschsprachigen Filme weltweit.
Behauptet Netflix.
Das sagt Netflix, okay, aber die könnten ja auch jeden Film reinsetzen. Sie müssen ja wirklich Titel benennen, die sie haben. Also Brick scheint nach
Sie haben es ja gemacht bei so Sachen wie Bright damals, diesem Will Smith Fantasy Film. Sie haben es gemacht bei Red Notice, wenn du dich entsinnst.
Genau.
Angeblich kommen davon irgendwelche Fortsetzungen. Sind nie erschienen, weil die dann eben doch nicht so lukrativ gewesen sind. The Gray Man sollte auch ein großes Franchise werden. Haben sie groß damit geworben, ist auf Platz 1 überall eingestiegen.
Zahlen, aber gut, aber dann nimmst du zum Beispiel, aber du kannst zum Beispiel How to Sell Drugs Online, du hast Maxton Hall, du hast Dark, du hast eben sowas wie Im Westen nichts Neues. Ich meine, das hätten wir nicht bekommen durch normale Studios wie Im Westen nichts Neues. Diese Oscar-Geschichte hätten wir nicht geschrieben. Was ich ja sage ist, da gibt es Entscheider bei Streaming-Plattformen, die sind bereit, andere Wege zu gehen, weil sie auch müssen, weil das Publikum etwas anderes erwartet, als das, was sie schon kennen. Mhm. Und gleichzeitig dann aber auch so viel Budget in die Hand nehmen, weil sie automatisch wissen, wir wollen diesen Film oder diese Serie nicht nur in einem oder drei Märkten, sondern gleich in 190 Märkten plus veröffentlichen. Und da glaube ich, dass dieses Geld Potenzial hat, das wird sich erst 2027, 28, 29 zeigen, weil da wird auch erstmal gegen geklagt werden, weil niemand will gezwungen werden, Geld auszugeben. Da wird es Klagen geben und mal gucken, wie sich's dann einrichtet. Aber es gibt eben schon das Vorbild wie in Frankreich und damit ja schon Dinge, die funktionieren. Und darin sehe ich schon...
Aber Frankreich hat ja auch eine funktionierende Filmindustrie.
Ja, aber irgendwo musst du ja anfangen und das ist also zumindest branchenintern hörst du halt viel sowas wie Zeitenwende oder tatsächlich so Begriffe, dass da viel Hoffnung drinter steckt. Mhm. Ja, also ich bin ganz bei dir. Fördergeld, schwieriges Thema. David hat dazu mal ein sehr großes und erfolgreiches Video gemacht zum Thema Förderung und auch sehr viele Leute wie Kirsten Nijhuis zum Beispiel, kennst du ja, na klar, auch rausgegriffen, glaube ich, oder?
Mhm, unter anderem.
Unter anderem, und da bin ich ganz bei dir, aber ich glaube, diese Investitionspflicht, die geht halt an diesen normalen Entscheidern vorbei. Und das könnte wirklich interessant werden.
Was stand denn eigentlich wirklich im Gegensatz zu dieser Entscheidung? Weil das, was ich mitbekommen habe, war ja ein Wahnsinnsaufschrei aus der Branche, für die Branche, solange sozusagen diese Entscheidung nicht gefällt wurde, so wie sie jetzt gefallen ist, gab es Videos mit Überschriften Licht aus am Set. Ich habe den Zusammenhang nicht herstellen können.
Also letztes Jahr, das haben wir ein paar Mal hier aufgegriffen, haben uns das ganze Frühjahr Dutzende Nachrichten aus der Branche erreicht und da waren Beleuchter, Garderobieren, da waren Regisseure, da war alles, was am Set arbeitet, dabei auch Schauspieler, die gesagt haben, ist manchmal normal, dass im Dezember, Januar weniger los ist, aber jetzt haben wir Ende April und ich habe immer noch keinen Job. So, und du merktest
massenhafte Arbeitslosigkeit.
Ja, und abwandern also von deutschen Produktionen nach Prag und also viel dann in Tschechien und so.
Genau,
Brick, ne? Prag gedreht. So Beispiele, Prototype. Ja. Auch Prag gedreht.
Also ich meine, so die großen Privaten machen gar nicht mehr viel. So ProSieben und Co. funktionieren ausschließlich über Reruns von irgendwas, was sie eingekauft haben, mal günstig. Die Öffentlich-Rechtlichen probieren sich immer noch, aber auch da findet ein Wandel statt und so. Und dann muss man jetzt, wenn man in Deutschland produziert, muss man hoffen, dass die Streamer irgendwie aufspringen auf diesen Zug, was sie ja zum Teil tun, aber da läuft dieser Zug an. Und ich glaube, da war jetzt gerade so ein tiefes Tal, wo nicht produziert wurde. Ich habe das jetzt auch nicht mitbekommen, dass es hieß, dass man, klang ja so, als hätte man streiken wollen. Ich habe das mitbekommen, dass die Synchronsprecher, dass die gesagt haben, wir wollen nicht mehr weiterarbeiten, zumindest wenn Netflix involviert ist, weil die sich in ihren Vertrag irgendwie mit KI so Sachen rein haben schreiben lassen. Aber das, was du gerade gesagt hast.
Genau, das ist das Thema flankiert das vielleicht ein bisschen, aber das ist ja ein ganz anderes. Aber dann ist es ja nur gut. Also dann ist es ja für die Branche nur gut, dass da Geld kommt und dass, wenn es dazu kommen sollte, dass die sagen, okay, dann produzieren wir auch mehr. Mehr Verschiedenes eventuell.
Mehr Verschiedenes.
Wo du sagst, also das wäre mega.
Ich glaube, ich wäre der Erste, der sagen würde, bitte, weil ich
habe das damals in meinem Video herausgehoben, wenn du nach Frankreich guckst, ein Land weiter, oder du gehst nach Italien oder Spanien, dann hast du so vielfältiges Kino. Du hast alle Genres, du hast Horror, du hast Fantasy, du hast Science Fiction, du hast Animationskino. In Spanien war letztes Jahr Robot Dreams nominiert. Du gehst dann in den Norden. Letztes Jahr war Flow, hat einen Oscar bekommen. Aus Estland war es, glaube ich, ne? Oder Lettland.
Das ganze asiatische Raum.
Ja, das ist ja dann schon weiter weg. Aber ich meine, so um Deutschland herum,
Jetzt selbst diese Trollfilme aus Norwegen.
Jetzt vielleicht
ne?
nicht Richtung Osten. Im Osten funktioniert die Produktion, aber Frankreich, Italien, Spanien produzieren hochwertiges Blockbuster-Kino auf internationalem Niveau mit unterschiedlichem Genre. Da geht's bei uns nicht. So, und wenn wir da hinkommen würden, ich wäre der Erste, der klatschen würde.
So was wie Haus des Geldes oder hier Der Schacht, ne? Einfach großartige Geschichten.
Dark ist ja ein Beispiel, aber Dark ist so, ey, ist jetzt halt auch. Wie
ja, dann gab es ja 1899 so. Gab es ja dann noch als Versuch. Also drei Szenarien ist, wenn diese Investitionspflicht wirklich kommt. Das eine ist, entweder man nach diese 12%-Regelung, wo man anscheinend ausklinken kann, dass es deutschsprachig sein muss, so vermute ich das jetzt gerade, dann müsste es aber immer noch viel in Deutschland stattfinden. Dann hätten trotzdem noch viele Filmcrews und Leute hinter der Kamera wären beschäftigt. Oder du bist bei dieser 8%-Regel, dann hast du viel mehr an deutschsprachigen Dingen, was automatisch für deutsche Besetzung ja damit ja einhergehen muss. Sie dürfen aber auch lizenzieren, aber lizenzieren musst du ja auch Filme und Serien, die produziert worden sind. Also es müssen dann auch deutsche Produktionen sein. Und ich finde es vor allem krass, dass da eben auch die Fernsehsender mit drin sind. Also auch der Private müssen das dann wieder machen. Genauso wie aber auch ARD und ZDF, die ja natürlich sehr viel Geld auch durch die Gebühren umsetzen. Wenn du davon einen prozentualen Anteil nimmst und sagst, das muss wieder in deutsche Produktion rein. Ja, ja, und da kannst du ja nicht einen Tatort dann aufblasen die ganze Zeit. Da müssen dann auch neue Formate und Ideen her. Also das ist ein sehr spannendes Thema, dessen Auswirkungen vielleicht jemand wie du schon im nächsten Jahr spüren kann. Und wir als Konsumenten, eh die Sachen dann wirklich ausgestrahlt werden, vielleicht 2028 oder 29. Aber das ist meine große Hoffnung. Die 250 Millionen ist ja gefühlt ein Inflationsausgleich nach all der Zeit.
Bei mir klingelt da immer André Hennecke im Ohr. Kennst du bestimmt auch, Schauspielkollege, der viel irgendwie sagt, so, ey, das ist so dramatisch, dass du, hat er bei uns im Podcast ja auch schon mal gesagt, dass du irgendwie, wenn du ARD und ZDF oder überhaupt mit den Öffentlich-Rechtlichen zusammenarbeitest, auch wenn du versuchst, so von Arte oder so Geld zu bekommen, da sitzen dann immer so diese 65-jährigen Redakteure, die dann sagen, kenne ich nicht, ist nicht DDR genug, ist kein Weltkrieg mit dabei, ist kein Betroffenheitskino und keiner hat irgendwie gesagt, wir fahren mal bei McDonald's vorbei und dann wird es aussortiert und das ist so die Sache, also wenn du dann ARD und ZDF zwingst, mehr Geld zu investieren, ja okay, aber wie gesagt, an der Basis muss sich halt auch nochmal was ändern, da müssen Leute...
Gegenrede. Du siehst das gerade in den Mediatheken, die ja extrem versuchen, Stoffe zu machen. Zwar in erster Linie für ein junges Publikum, mit dem sie, glaube ich, 50 und drunter meinen, aber trotzdem anderes.
Schabus,
Oderbruch, diese ganze Alemannia-Sache mit Phil Laude, Schwarzes Gold, habt ihr das auf dem Schirm? Mhm. Diese quasi, There Will Be Blood in der Lüneburger Heide.
Sieht wirklich, echt?
Es sieht nicht scheiße aus. Ja? Schwarzes Gold ist so seit Silvester, glaube ich, gestartet. Und da kommt auch noch diese Amadeus. Nummer, glaube ich, genau um Mozart. Da gibt es ein paar Sachen, die sie primär für die Mediatheken erstmal denken und dann im Fernsehen auch ausliefern. Aber die sind schon anders. Ich finde, da ist was. Und wahrscheinlich sitzen da noch Leute, die mal noch die Hand draufhalten und irgendwelchen jungen Redakteuren, die eigentlich auch wollen, sagen, mach mal langsam. Aber irgendwann gehen die halt in Pension und dann wird's Zeit.
Wissen das aus deiner Perspektive? Hast du das Gefühl, dass Geld fehlt oder siehst du überhaupt ein Problem? Oder ist es einfach so, dass du sagst, so, ich bekomme davon gar nicht so viel mit?
Bei einem Projekt, was bei mir liegt, was ich gerne machen wollen würde, das will keiner machen. Das ist wirklich schwer, auch vor allem im Öffentlich-Rechtlichen, da den richtigen Mann, die richtige Frau zu finden, die sagen, das müssen wir jetzt machen. Das brennt bei uns so unter den Nägeln wie der Regisseurin.
Aber wäre das nicht was, womit man zu Streamern geht und sagt, guck mal, habe ich, will ich machen. Weil die suchen doch, die suchen doch.
Ja, aber es ist ja dann kein Kino, ne? Also du.
Nee, geht's ja nicht um Kino.
Da müsste man mal drüber nachdenken. Das ist so ein bisschen, ja.
Könntest du mal zur Berlinale gehen und da mal mit jemandem drüber reden?
Also, das ist gewollt, das muss ein Kinofilm werden.
Also so, doch.
Ja. Und das natürlich als, also Sendersuche, Redaktion, das ist wichtig.
Aber sowas wie Prime Video, MGM, wird das ja machen mit Kinoauswertung eventuell.
Nein. Nenn mir doch einen deutschen Kinofilm.
Der Tiger war 2 Wochen im Kino.
Jetzt haben wir aber wirklich, das sind wirklich andere Filme. Also das, was da jetzt liegt. Das ist ein tiefer, ich würde fast auch sagen intellektueller, vielleicht sogar ein wichtiger Stoff oder so. Wobei das, da bin ich jetzt nicht der, der immer sagt, es müssen erstmal wichtige Filme gemacht werden, dann gute, sondern vielleicht eher andersrum. Also das ist sozusagen nicht das, ne, das gibt es gerade, wenn man zum Beispiel in der Jury arbeitet.
Ich rate gerade schon wieder sehr, worum es gehen könnte. Aber
ja, im Optimalfall kommt ja beides zusammen.
Ja, genau. Also
stimmt, so eine deutschflüchtigen Geschichte im Nachkriegsdeutschland.
Und mit dem Ballon fliegt jemand irgendwie wieder zurück in die DDR.
Aus dem Haff oder so.
Aber darauf würde ich, guck mal, das ist doch auch, also zum Beispiel die deutsche Filmpreisbox oder so. Man hat ein bisschen das Gefühl, es ist wichtiger, einen wichtigen Film zu machen als einen guten.
für Preise.
Wobei gut halt super abstrakt ist als Begriff so, aber wichtig nicht. Wichtig ist relativ klar, was wichtig ist. Und oft haben wichtige Filme...
Selbst da würde ich streiten. Also für jeden ist was anderes wichtig. Ne? Und dir scheint ja zum Beispiel jetzt ein Stoff wichtig zu sein, der da denjenigen, den du es anträgst, nicht wichtig ist.
Ich sage auch vermeintlich wichtig für die Masse. So, oder für die meisten, die, weiß ich nicht, gerade bei politischen Themen.
Ich glaube halt, für das deutsche Kino ist gutes Kino halt total, wäre in erster Linie wichtig. Aber da ist halt die Frage, was es sein muss. Aber ich glaube, dieses, dass man irgendein Thema hat, was besonders wichtig ist, was die Masse irgendwie beeindruckt, ich glaube, darum geht's gar nicht. Also du hast ja so vielfältige Sachen, sowas wie Kanu des Manitou wird zu einem Hit. Aber Sonne und Beton auch, war auch ein richtiger Erfolg und ist sowas ganz anderes. Und beides sind super wichtige Filme. Der eine ist für die Jugend wichtig. So, das ist so, der hat so die Stimme der Kids irgendwie.
Oder 1 Million Minuten, auch wieder was ganz anderes, ne? War auch ein sehr erfolgreicher Film.
Ja, total. Ich hänge jetzt gerade beim Lehrerzimmer zum Beispiel im Kopf, weil ich sage, es ist jetzt kein wichtiger, für mich kein wichtiger Film. Ich fand es einen unfassbar geilen, guten Film. Das ist so, wo ich so sage, dieses Handwerk war so krass. Das fand ich wirklich enorm. Wie gut der wirklich mit diesen einzelnen Figuren mitgeht, wie der, also fand das fast eine handwerkliche Vorführung. Fast schon zu analytisch. Aber das hat mir total gefallen zum Beispiel, ne? Total brainy überhaupt. Also mich hat's hier gar nicht so,
Helden geguckt,
getroffen,
ne? Nee, Helden noch nicht, okay.
Da kommt dann beides zusammen. Wichtig und ist dann auch noch gut und ist, glaube ich, auch ein Erfolg gewesen, ne? Ich glaube, die Lehrerzimmer hat zumindest bei den Preisen.
Wieder im Arthouse-Bereich, ne? Im Arthouse-Bereich ein Erfolg sozusagen.
Aber wenn du sagst, den will niemand haben oder da interessieren sich die Leute nicht für. Das heißt, du hast eine Geschichte und du hast deinen Namen und dann gehst du zu jemandem hin und sagst, das will ich gerne machen. Und dann sagt jemand auf der anderen Seite, nee.
Ja, weil er vielleicht ein bisschen brenzlig ist, der Film. Weil er brennt.
Weil die Person, die das entscheiden könnte, eventuell im eigenen Ast dann auch ein Stück weit sehen könnte.
Oh yes.
Das ist das Thema.
Das ist das Thema.
Dass man nicht auf Nummer sicher geht. Die Angst um den eigenen Job, weil man ein bisschen was wagt.
Also das sehe ich in den letzten Jahren total viel. Da geht es natürlich auch darum, wer fasst welchen Stoff an. Weil wenn Leute, die 2 Filme vorweisen können, sowas anfassen, no chance. Die Leute, die hier bei euch sitzen oder sowas wie Dennis zum Beispiel, jemand wie Dennis, der kann vorweisen, der kann Tiger machen. So, das passiert auch nicht von alleine, ist doch klar. Aber der kann kommen. Und da sagen die Leute, hier ist deine Tür auf. Da gibt's ein krasses Gefälle auf jeden Fall. Kommen ja ganz viele Leute gar nicht ran.
Das ist dann aber eben für mich die Frage, wird mehr Geld dieses Problem dann lösen? Also ich meine, klar, wenn die Streamer oder die Plattformen gezwungen sind, mehr zu produzieren, dann hat das Kino aber noch nicht so viel davon. Dann stehst du immer noch mit deinem nicht finanzierten Kinoprojekt da. Das kannst du dann nur in der Hoffnung finanzieren lassen, dass diese erhöhte Filmförderung, also das löst das Problem meiner Ansicht nach dann irgendwie auch nicht. Und da steht ja immer noch am anderen Ende diese Person, die sagt, weiß ich nicht. So, die sehe ich nicht. Ich habe die Geschichte hier auch schon mal im Podcast erzählt. Ich habe vor vielen Jahren mit einem Regisseur zusammengearbeitet. Der hat mit mir ein Drehbuch zusammen ausgearbeitet. Und es war was ganz anderes. Es war so ein bisschen, ich will gar nicht Fantasy, es war so Fight Club mit Magie-Elementen. Für deutsches Kino viel zu wild. Und dann hat er aber noch eine Geschichte gehabt, die war so traurig und schwer. Und ich habe darauf geguckt und dachte, boah, kann ich nicht mehr sehen, sowas. Und dann sind wir zu allen möglichen Redaktionen und die haben gesagt so, nee, machen wir nicht. Aber dieser Stoff da, der, wo es so, da wo Leute sterben und traurig sind die ganze Zeit, nehmen wir, finanzieren wir. Den hat er dann gemacht, ohne mich. Und es war so dramatisch, weil dieses andere Ding ist in Müll gewandert, ist nie passiert. Wäre halt ein mutiger Schritt gewesen, das mal zu machen. Und den müsste man ja gehen. Und ob man den geht, weil mir jetzt mehr Geld da ist, ich habe keine Ahnung.
Ich glaube zumindest, dass mehr Geld das Problem nicht schlimmer macht.
Nö.
Also, nee, das bestimmt nicht. Das bestimmt nicht, aber dann, guck mal, sowas, vielleicht müsste man, also nur als Idee so, ich weiß nicht genau, wie die Rubrik Kleines Fernsehspiel funktioniert, aber so wie ich es verstanden habe, sind das nicht nur Spielwiesen, sondern wirklich Proving Grounds für Leute, die einfach noch nicht viel gemacht haben, auf der Regie vor allem und auch für junge Produktionsfirmen im Grunde, weil die sich oft von den, wenn sie dann gemeinsam studiert haben, da bilden sich oft Paare oder Konstellationen. Dass du da eine Rubrik schaffst, vielleicht auch gerade bei den Streamern zu sagen, holt mal die ran. Und zwar unter genau dieser Maßgabe. Da kann keiner kommen, der 3 oder 4 Filme hat, sondern 2 oder ein oder keinen. Und das wäre interessant. Dann könnte man sozusagen, also Gott sei Dank gibt's dieses Max-Ophüls-Festival und verschiedene andere Nachwuchsfestivals, also Hof, wo wirklich junge Leute.
Ja. Und Hof.
Ja, genau, und Hof. Also wirklich, ja, das ist halt, da kann man ja auch wieder sagen, Gott sei Dank Kino und wirklich stark Kino. Aber die würden sich auch freuen, wenn sie woanders Chancen kriegen und nicht nur einmal beim Ophüls sind und 8 Jahre wieder warten müssen. Oder gar nicht mehr zu. Oder
ja,
gar
du,
nicht mehr
ich habe 3 Jahre lang Jury gemacht beim First Steps Award und vieles davon geht dann trotzdem aus der Branche danach auch raus. Ne? Es bleibt nicht unbedingt, dass das dann lange erhalten bleibt. Insofern, es gibt diese Kreativen.
Wie ist dieser eine The Ordinaries, der den Preis sogar gewonnen hatte, ist der überhaupt ins Kino gekommen? Weiß ich gar nicht.
Ordinaries war im Kino.
Ich meine, du hast da recht, dass da Leute, junge Talente dann im Grunde dieser Rubrik gefördert werden.
Ganz kurz Themawechsel. Ich habe das vorhin nur so am Rande mitbekommen. Du legst jetzt auf.
Das wollte ich nämlich auch gerade.
Wie heißt sie?
Popkids. Also wir nennen uns die Popkids.
Was legt ihr auf? Pop.
Na, wir sagen mal so, wir legen im Grunde, also wirklich von ABBA bis Zappa. Das ist wirklich, wenn du jetzt jemanden kennst, der heiratet, da könnten wir auch auflegen. Also so, weißt du, so typisch so Wedding,
macht ihr,
DJing.
Macht ihr das ja?
Songs.
Und viele Jahre, du sagst schon seit 20 Jahren oder sowas, ne? Also lange.
Nee, ich habe immer so mal auf Schauspielpartys früher aufgelegt oder so. Mit Fabian mache ich das seit 2017. So, und er macht das auch schon länger alleine, ich mach's länger alleine. Ab und zu war mal bei der Berlinale alleine, unterschiedliche Partys.
Und die macht immer Bavaria.
Und jetzt machen wir die Bavaria-Party. Die
machst du so
hier
richtig mit reinmixen?
Ja, hier und da.
Übergänge?
Ja, nicht immer, hier und da. Manchmal willst du auch einen ganzen Song mal spielen lassen. Das ist ja, nervt die Leute natürlich, die wollen ja mal, ne, 2,5 Minuten, das heißt, oder 2 Minuten
und wechseln. Ich kann mir den Cut'n'Eye Joe bei dir wünschen.
Und kannst dir wünschen, der, ja, wenn's, also,
oh Gott.
Kommt auf Barbie die Uhrzeit
Girl?
An. Ja.
Barbie Girl?
Nee. Also, wobei, der passt schon rein, aber das, den finde ich jetzt nicht so gut. Also,
Aaron Carter, Crush on You.
Nein? Ja, auch nicht so gut.
Ja, nee, aber
Mbop finde ich gut, von Hanson.
Mbop, ja.
200 Millionen hat Britney Spears jetzt die Tage gekriegt, hat wieder ihren Katalog verkauft an Songs. 200 Millionen.
Ja, muss er ja. Ist ja auch wieder pleite.
Ja.
Ja, na Mensch. Aber es ist so krass, wie viele. Ich bin vor 3 Jahren, war ich doch bei der Berlinale, bei Idris Elba hatte auch.
Ach, 3 Jahre, gelegt. Bullshit. Am nächsten Tag haben wir einen Dreh gehabt, das ist jetzt 7 oder 8 Jahre her.
Ja,
und der hat, da haben wir noch in einem Auto gedreht und wir mussten 6 oder 7 Mal anhalten, weil er zum Kotzen immer aussteigen musste.
Da sah man dann im Video, sah man dann jedes Mal, wenn ich reingekommen bin, hatten wir geschnitten, sah man dann die Tränen im Auge, weil ich völlig mir alles
weil
die Suppe.
Weil Auto schlecht war. Wir hatten damals ein Talkformat, das hieß Autospoiler. Nicht schlecht, oder? Und dann haben wir quasi im Auto.
Ja,
Es wurde dann Autokino.
Ja.
Und dann haben wir dann darüber. Was hast du jetzt ein Problem mit meinem Namen hier?
Nee, überhaupt nicht, finde ich gut.
Pass mal auf, gib mal deinen Stoff, dann gebe ich dem Ding Titel und zack wird es gekauft, weil der Ding sei da ARD oder so. Auf jeden Fall, da legst du auf. Das ist aber anscheinend eine große Leidenschaft von dir. Ich habe auch gehört, zu den Interviews gesehen, da bist du auch sehr dahinter, dass du weißt, dass du das gut kannst.
Ich finde es gerade bei der Berlinale nochmal ein anderes Ding. Jetzt sind wir auch morgen in einem, glaube ich, also das Prince, ich war da nie im Prince Charles, glaube ich, ein Techno-Club. Also da macht mir die Anlage schon, nötigt mir schon ein bisschen Respekt ab. Mal gucken. Also wir haben das immer gut gemacht, auf jeden Fall auf der Berlinale. Auch zusammen ist gut gemacht. Ich könnte es da auch, wie ihr das auch hier zusammen macht. Ne? Der eine kann mal so ein bisschen kurz mal den hier machen und der andere, wobei ihr sehr konzentriert hier miteinander arbeitet. Aber wir machen das natürlich auch, weil wir nicht so einen ganzen Abend alleine stemmen wollen. So, das ja, ist einfach ja, auch, ja. Geht ein bisschen in den Rücken rein und irgendwann bist du halt irgendwie ja, im Sack. Aber es macht schon Spaß, ich mach's schon gerne.
Habt ihr eine Setlist dann vorher? Also überlegst du dir dann so... Der Vibe macht für Berlinale Party Sinn, ja?
Ja.
Da gibt's kannst du schon ein bisschen spoilen? Was ist so der?
Ich muss unbedingt Ray testen jetzt. Was ist mit Where's My Husband? Weil ich habe noch nicht so viele Leute darauf tanzen sehen, weil ich jetzt nicht jedes Wochenende auflege.
Ich weiß
nicht,
wovon er redet.
Was ist das denn?
Ray?
Na, die ist sozusagen der neue Stern am Pophimmel, ist Ray.
Ray?
Aus England.
Ray aus England.
Where's My Husband ist der Song.
Where's My
Den
Husband?
Habt ihr auch nicht, nee. Gar nicht mitbekommen, was die für Konzerte spielt und so?
Nee.
Ich habe jetzt gerade Tickets für meine Frau und das Kind für A$AP Rocky geholt.
Na gut.
Und gerade ist das Thema Charlie
XCX. Na, wegen Wuthering Heights.
Ja, unter anderem.
Aber das sind genau die Sachen. Bruno Mars, Bad Bunny, das jetzt alles mal zu gucken, wie das auf der Tanzfläche kommt.
Aber du hast ja selber gesagt, 80er, 90er ist das Kernthema.
Das ist die Basis, aber natürlich, wir müssen auch, ja, wir können nicht, also so, ja. Genau, das ist die Basis, weil das müssen, okay. Geht schon darum, dass die Leute checken, bei euch läuft auch, so ganz simpel. Auch Roxette spielen wir oder so, ja, oder Phil Collins, aber natürlich muss das immer gebackupt werden mit so aktuellen Sachen und so. Also mach ich allein schon, weil bei mir das gefällt.
Ne? Welche Party ist es morgen?
Die Bavaria, die heißt Servus Berlin Party. Nennen die
Servus
die.
Berlin.
Von den Bavaria Studios, ja.
Okay, alles
dann
klar.
Dann müssen wir mal hin.
Ich bin am Sonntag bei NRW Medienboard empfangen.
Medienboard lasse ich aus. Ich bin auch bei Disney und Flimmer und so.
Ja, ne,
ich bin Berlinale ist für uns immer Empfänger, aber wenig gucken, ironischerweise.
Ja, mir doch auch.
Weil die Filme... im Laufe des Jahres dann auch nicht besonders relevant sind.
Naja, es kommen jetzt drei. Es kommt dieser The Wait mit Ethan Hawke, der hier in Deutschland gedreht ist. Ich glaube, von der Produktionsfirma von Veronica.
Du sagst jetzt drei Filme von einem ganzen Festival. Verstehst du, was ich meine? Wenn wir über Cannes, Venedig, Toronto, Sundance reden, dann
Filme,
ist drei.
Die für uns relevant
aber hier
sind.
Müssen wir sagen, wir haben doch 5 im Wettbewerb. 5 Deutsche, oder nicht?
Jetzt sind wir wieder bei dem Kommentar von letzte Woche.
Ja, sag mal kurz. Nicht? Ist das nicht so?
Doch, wir haben viele Deutsche im Wettbewerb, aber ich lese die Titel und denke so, warum höre ich jetzt gerade zum ersten Mal so richtig davon? Da ist dann gefühlt nicht so der Mediabuzz dahinter. Also sag's mir andersrum. Wenn ich Berlinale, die letzten Jahre hatte ich immer das Gefühl, okay, wer hat gewonnen? Und dann im Laufe des Jahres, wir covern ja mal alles, was erscheint, was ein bisschen größer ist, was relevant ist, was die Leute gucken, spielen diese Filme dann keine Rolle mehr. Es gab Zeiten, wo sowas wie ein Logan Weltpremiere hatte, in 50 Shades, als hier die beiden, hier Hail Caesar, so, also wo wirklich,
ja, der neue
wo,
von
wirklich was,
hat jetzt
wo wirklich,
hier Premiere.
Ja, wo wirklich was los ist, wo wirklich, jetzt ist der größte Name, der unterwegs ist, irgendwie Channing Tatum, der unterwegs ist. Und du denkst dir so...
Chloe Zhao ist jetzt dieses Jahr da. Ich habe gesehen, dass internationale Leute, die sich rangeholt haben, Michelle Yeoh ist irgendwie da.
Weil sie
da
einen Preis kriegt, einen Ehrenpreis.
So, ne? Und so ist es dann. Und dann von den anderen Filmen hörst du entweder nie wieder oder dass ich gehe über die Liste und denke, irgendwie eine israelisch-iranische Koproduktion mit portugiesischen Untertiteln. Dann hast du irgendwas Deutsches, wo ich den Titel noch nie gehört habe und nie wieder hören werde. Und das ist halt Berlinale für mich. So, deswegen, ich gucke dann immer so, ist da dazwischen irgendwas, was dann auch für uns und unser Publikum, muss man ja auch klar sagen, relevant ist, weil ich würde schon sagen, dass uns wird oft vorgeworfen, so wenn wir das deutsche Kino auch nicht mehr upliften, dann kann es dem deutschen Kino auch nicht besser gehen.
Euch als Podcast?
Nee, und auch als YouTuber. Also weil ich zum Beispiel, ne, ich bin dann auch schon sehr kritisch, aber ich thematisiere das deutsche Kino noch mal weniger bei mir, weil ich auch ehrlich gesagt kein großes Interesse daran habe, weil mir da einfach die Genrevielfalt fehlt. Und dann sage ich immer nur, ich kann nichts bewerben oder upliften, was nicht da ist. So, und das ist, wenn da sich eben, wie gesagt, nichts ändert, dann weiß ich.
Ich mache das ja noch mehr als du, ne?
Ja, genau.
Da sitzt manchmal oft hier und dann David schon so, wen interessiert das gefühlt?
Dann das Interesse ist halt wirklich so nicht so da.
Naja, es gibt, du hast manchmal, du siehst, die Leute, die reingehen in die Filme, sind vielleicht nicht die, die wissen, die Generation, die Podcast hört, vielleicht nicht die, die in die gleichen Kinofilme geht. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir komplett ausgelassen sowas wie 22 Bahnen. Ne, das ist ja eine Buchvorlage, relativ erfolgreich, aber für uns beide irgendwie weder der Hook da noch hat irgendjemand danach mal gefragt. So, weißt du, sowas bei Extrawurst ist das an Tendenz ja schon mal anders. Ne, da sind einfach mehr Gesichter, die man kennt. Das Genre ist dann relativ klar und dann hast du eben auch eine Zielgruppe, die wir wahrscheinlich auch bespielen. Aber ganz oft hast du deutsche Filme, jetzt zum Beispiel Die Eltern kommt die Woche raus. Habe ich nicht so richtig auf dem Schirm. Süß finde ich zum Beispiel, wir haben hier Jonas, hat uns zum Beispiel als Kommentar geschrieben, diese Folge mit dir, sollen wir einfach nennen, ach, diese Mücke, diese entsetzliche Mücke.
Mücke.
Das ist einfach ein süßer Titel auf den deutschen Titel. So. Weißt du, finde ich dann zum Beispiel auch süß, süß gedacht, so, ne? wenn so Sachen kommen. Das ist wirklich schön. Aber ganz oft, wenn ich auch so Kinoforscher mache, siehst du so ganz viele deutsche Titel und Filme und auch am Cast und dann hörst du nach einer Woche nach dem Start nichts mehr davon. Bei so ein paar Filmen, die kannst du rauspicken.
Aber lass das mal ein bisschen kurz, lass da mal kurz ein bisschen reingehen, weil ich, weil, sag mir mal, ob ich das, ich nehme es nämlich als Widerspruch wahr, was du sagst, ein bisschen, ja, zu sagen. Ihr vermisst Genre in Deutschland und verschiedene, noch verschiedenere Filme. Erzählformen, Farben, Handschriften. Maybe? Sowas?
Ja. Naja, ich gucke sowas wie in die Sonne
Gesichter
schauen und
auch.
Denk so, auch wieder ein sehr schweres, also das, nimm mal das Drama, die Romanze und die Komödie raus. Und was bleibt dann, Mann? Dann bleibt so wenig.
Da, ich würde jetzt dagegen, also nicht,
ja, mach.
Also ein bisschen Gegenrede. Da ist ganz viel, nur spielen all die Leute da, in diesen drei, die du jetzt rausnimmst, da schon gar nicht mehr eine Rolle. Spielen nicht mehr mit und man hat ja das Gefühl, wenn die alle da nicht mitspielen, kriegst du die Filme auch nicht verkauft.
Ja,
aber
das ist, aber, das,
aber,
ist das,
woran
das System
da, wer ist denn daran schuld? Also, dass man wirklich sagt, weißt du, ich muss mich ja manchmal auch mit dem Vorwurf, und ich verstehe den auch, auseinandersetzen, jetzt ist der schon wieder dabei. Ich passe ein bisschen auf, weil ich das eigentlich will den Satz nicht hören für mich. Ne?
Ja.
Und ich habe den auch schon über Kollegen gesagt. Und
dann
sage,
hast du die Achillessehne einmal, damit du ein bisschen Pause hast.
genau. Genau. Das ist geil. Nee, aber
jetzt mal wieder was brechen.
Das,
ich brauche eine Pause.
Das wäre auch albern, wenn ich sagen würde, deswegen will ich keine erfolgreichen Filme haben. Weißt du, ich mache dann einen Film und oh, bitte geht der nicht an die Millionen, sondern kann der bitte bei 100.000
bleiben. Ja,
natürlich
klar.
Nicht. Und ich kriege die Anfragen nicht. Für diese, ich habe 80% der Filmpreisbox. Die Filme, die jetzt in der sogenannten Box sind, ja, dieser Link, den wir alle jetzt gucken müssen, um einen Film abzustimmen und so. Oder dürfen. Da sind ein Haufen Filme drin, wo ich, da will ich nie eine Anfrage für kriegen. Und nicht, weil ich nicht gut bin, sondern weil ich da irgendwie nicht reinpasse. Ist mein Eindruck.
Aber dabei bist du doch Ich nehme dich doch als ziemlich wandelbar wahr.
Ja, du, weil du die Filme guckst, weil du vielleicht auch die Filme wahrnimmst, weil du machen andere.
Das heißt, die Leute gucken einfach nur aufs Plakat, sagen, der ist ja wieder in so einer Art Film und sagen dann, der wird niemals bei mir reinpassen?
Ich denke.
Ist ja stumpf.
Also es gibt diese ganzen Filme, aber man muss sich eine wahnsinnige Mühe machen, auf diese Filme zuzugehen. In meinem Fall ist es, oder für ihr noch viel mehr vielleicht, weil ich krieg die am Jahresende safe in einer Box präsentiert, ne?
Du, bei uns ist es
und
so.
Kann mir die Vielseitigkeit
ich, finde, Vielseitigkeit gibt's nicht. Also das da gehe ich wirklich nicht mit. Da muss ich die Gegenrede zücken, weil.
Jetzt habe ich aber ein Wort hier, die im Podcast
ja, na, weil all die Filme, die ihr jetzt genannt habt, sind tendenziell aus der Richtung Drama, schweres Drama zum Teil, vielleicht mit komödiantischem Einschlag, aber über was wir eben gar nicht sprechen, ist alles darüber hinaus. Und zwar alles. Und ich kann jetzt nur mal Frankreich. Infested, beziehungsweise, wie hieß der nochmal?
Mit den Spinnen, die Nummer?
Genau, Vermin, ist ein Riesenspinnenfilm aus Frankreich, war so in den Banlieues gedreht, so eine Gruppe Kids, erinnerte sehr an Attack the Block zum Beispiel, dieser britische Film, wo dann Aliens drin vorkommen, der den Hauptdarsteller aus der Star Wars Trilogie jetzt aus der letzten berühmt gemacht hat. Der ist um die Welt gegangen. Der Graf von Monte Cristo, jetzt kam zuletzt aus Frankreich. Dann war vorher die Musketiere-Filme, sind um die Welt gegangen. Selbst die Asterix-Filme, die Real-Life-Filme, dieser Robot Dreams geht um die Welt. Jetzt nennt mir mal die letzte deutsche Produktion und bitte sagt jetzt nicht...
Ich bin nicht auf deiner Gegenseite, ich bin ja auch
der nicht, im Westen nichts Neues, weil das ist eine Netflix-Produktion mit amerikanischen Geldgebern gewesen, die in Prag gedreht haben. Ne? Also das ist keine deutsche Produktion.
Hier, auch wenn ich auf deiner Seite bin... Und ich es nicht gesehen habe, das Nibelungen-Ding, Hagen.
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 Hagen wäre ist nicht um die Welt gegangen.
Ich sag ja nur, wäre
ein Genre-Beispiel.
Hagen ist kein schlechtes
und
Beispiel.
Ich saß als erstes im Kino bei Hagen, der wirklich ein fantastischer Fantasy-Film gewesen ist, hat so hier und da seine Schwächen gehabt, aber ich saß da drin und dachte, na endlich.
Okay.
Das war das letzte Mal, immer wieder komme ich auf Hagen zurück, wenn ich über dieses Thema ausspreche, weil ich denke, ja, vor 3 Jahren damals war auch mal Hagen im Kino.
Schon 3 Jahre?
Ich glaube ja, oder 2 auf jeden Fall. Nee, es sind jetzt 2,5.
Aber im Grunde geht es um Science Fiction, es geht um Horror, es geht um Action, es geht um all diese Genres.
Ich will nicht die immer gleich, ich will eine Vielfalt.
Aber die müssen für euch dann da wirklich um die Welt gehen?
Nee, darum geht's nicht. Aber ich bin der Ansicht, die Filme würden um die Welt gehen, wenn sie einfach eine gewisse Substanz, eine gewisse Qualität mitbringen würden. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses, ich nenne es immer deutsches Betroffenheitskino, dass so dieses, so wir schwimmen in unserer Suppe und das ist dann, na, wem willst du denn das andrehen?
Aber sowas wie Lola Rent ging ja um die Welt.
Das ist so, ja, aber weil es mal was ganz anderes war.
Weil es
nicht so freudlos
ist. Oder Anatomie, so diese Zeiten
ist.
Auch von Anatomie, das Experiment.
Und ich finde auch so deutsches Schauspiel, also man muss auch ganz klar sagen, es gibt viele gute deutsche Schauspieler, aber es gibt auch ganz, ganz viele nicht so gute Schauspieler. Ich meine, die gibt es in allen Ländern, aber ich finde, in Deutschland ist dieses Fernseh- und Theaterschauspiel ist die Pest. Es ist eine regelrechte Krankheit und ich glaube, ganz viele, die ins Kino so gehievt werden könnten, können das gar nicht, weil sie da überhaupt nicht mit dem Standard mithalten können. Also ich finde, die Auswahl auch an Talenten ist gar nicht so groß. Und ich glaube dann auch, wenn der Standort Deutschland einfach auf produktioneller Ebene auch so vernachlässigt wird, wo wir das jetzt auch jahrzehntelang war, na, wo sollen das Talent hinter den Kulissen herkommen? Das hat mal Hans Zimmer erzählt. Er meinte, Christopher Nolan hatte überlegt, den letzten Batman-Teil hier in Deutschland zu drehen. Und dann hat er gesagt, ey, in Deutschland gibt es exakt eine Filmcrew. Wenn die besetzt ist, gehe ich nicht nach Deutschland. So, weil alle anderen sind dann einfach für sein Dafürfinden nicht ja gut genug gewesen oder professionell genug gewesen. So. Und das ist nur Hörensagen, aber so, ich sehe es ja am Film. Ich sehe es an dem, was rauskommt. Und dann denke ich so, ja, Lehrerzimmer, okay, aber ja, weiß ich nicht, ob da jetzt der 27-jährige Timmy oder der 13-jährige Timmy in den DVD-Laden gehen und sagen, boah, das stelle ich mir jetzt hier auch mal rein. Die holen sich dann der Graf von Monte Cristo oder irgendwie so ein hartes Gangsterdrama aus.
Ich treffe den Produzenten immer wieder mal von Heilstätten. Das ist ja auch so ein Versuch, in Richtung Horror zu gehen aus Deutschland. Oh, jetzt schon ein paar Jahre her. Und also wenn es da wäre, ich verstehe auch nicht, warum. Wir kommen ja von so einer Zeit, in der es so eine Filme immer mal wieder gab. Ne? Warum das heute nicht existiert? Wer da den Riegel vorschiebt? Warum? Horror ist das Genre, was am Mai, also gerade am besten funktioniert im Kino. Und es ist ja auch nicht teuer zu produzieren. So, wo sind deutsche Horrorfilme?
Thomas Sieben, aber er ist auch der Einzige.
Ja?
Also, ja, ja, immer mal. Ja.
Also verstehst du, was ich meine? Das ist doch Horror. Es gibt keinen richtigen Sinn, warum das nicht da ist.
Also Drama und Komödie.
Wenn
ja,
jemand,
geil.
Wenn jemand wie der, du sagst kurz den Namen, Terrifier, David, nee, wie heißt er?
Damien.
So. Der macht von seiner eigenen Kohle den, sag, kennst du die Terrifier-Filme? Mhm. Horrorclown. Mhm. Er macht die Sachen selbst mit praktischen Effekten natürlich völlig überdreht und Horror. Mhm. Und macht mit seinem ersten Film, ich glaube, das 20-fache später ein. Beim zweiten Film finanziert er auch mal noch mehr. Sein dritter Film hat über 100 Millionen eingespielt und sich an kein Studio verkauft.
Das hatten wir hier in Deutschland auch. Ittenbach und Andreas Schnaas und...
Ja, aber die hatten... Der eine hatten. Hat ja, ja. Und die andere ja. hatten. Also, wo ist es? Wo, also
Uwe Boll.
Ja, also warum? Ich frage mich, manche Dinge versteht ihr, sagst du, versickern Sachen in der Struktur, Leute glauben nicht, wo du Geld brauchst. Und dann gibt's doch aber andere Möglichkeiten. Wir hatten hier einen YouTuber sitzen, der hat sich komplett in den Konkurs leider geritten damit. Aber was hat er eingesammelt für 300.000 oder so hat er ausgegeben?
500.000 hat er für einen eigenen Karatefilm. Hat er gemacht.
Mhm. 500.000.
Hat natürlich nicht funktioniert, mhm. aber ne, da war, stand die Vision an erster Stelle. Aber solche Sachen sind dann im Independent-Bereich zu finden. Oder also Independent würde ich schon gar nicht mehr sagen, ist dann schon fast Amateur.
Also wir wollen schon immer, glaube ich, wenn man auch so Förderentscheidungen, das ist immer, was ich ganz spannend finde, wenn die Filmstiftung NRW oder der FFF öffentlich postet, was jetzt sozusagen wie viel Geld bekommen hat, ja. Da kannst du teilweise die Namen lesen, du kannst lesen, wie viel Geld für ja, welchen ja. Stoff, also ja, in einer kurzen Logline so. Dann fällt mir auf, und das stelle ich jetzt mal zur Disposition, da könnt ihr mal sagen, wie ihr das seht, dass wir schon immer die Filme gefördert kriegen, die sehr tiefe Fragen stellen. Da sagst du vielleicht, ja, das meine ich genau mit Betroffenheitskino und es muss immer ein moralisches Dilemma geben oder es sind so philosophische Themen. Und wenn nicht, dann aber mit einem bisschen, wo du vorhin meintest, dann ist ein bisschen Humor drinne, ja, Drama, nicht ganz Drama, nicht ganz tief Drama, so. Und das ist schon streckenweise, sagen wir mal, zu 80% der Standard.
Naja, das ist doch genau das, was du bestätigt hast.
Also
das
und
ist
dazwischen hast du dann Aquaman 2 und Cliffhanger 2, also internationale Produktionen, wo dann einer gesagt hat, wir drehen mal kurz in den Alpen. Und dann haben wir dann das Fördergeld dafür bekommen. Da liest du dann die Namen, wo dann auch mal anderes Kino passieren darf, aber nicht auf deutscher Seite.
Es ist einfach völlig problematisch, dass wenn jemand Fördergelder vergibt und damit eine Kunst fördern soll, die nur einseitig gefördert wird, weil die Person dann Angst hat, ihren Job verlieren zu können.
Ja, vor allem, das ist völlig klar, da bist du schon relativ scharf, das finde ich auch ganz
völliges
gut. Du förderst ja keine Kunst, wenn Kunst nicht vielfältig sein darf und der Künstler sich gar nicht entfalten
das
darf,
ist völlig,
weil
das
irgendjemand sagt, okay, Picasso, das Bild darfst du malen, das hier nicht so. Das da mit dem Mann, der da sitzt, so einfach nur, das machen wir nicht. Mhm. So, das ist keine Kunst.
Wisst ihr, wie diese Förderungsgremien auch gefunden werden, wie die sich zusammensetzen und wie, also ich habe da nicht so viele Insights, aber ein paar. Und ich finde, das, was ich da beobachtet habe, es gibt jetzt.
Wie viel Politik sitzt da drin?
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Okay.
Aber ich weiß, dass da teilweise sehr engagiert Leute Drehbücher lesen. Aber man müsste vielleicht mal unabhängig davon, wie jemand Lust und Laune hat, ein Drehbuch zu lesen, ob er es liest oder nicht oder wann er es liest oder nicht, weil die müssen richtig viel lesen. Wenige Menschen müssen richtig viel lesen.
Die wären doch völlig verdrossen, oder?
Ja, den Eindruck hatte ich ja nicht. Ich hatte eher den Eindruck, entweder ihr lest es nicht oder wenn sie es lesen, also ohne, dass es da eine Maßgabe für gibt, dass man zum Beispiel sagt, Leute, ihr müsst mindestens 3 Horrorfilme im Jahr fördern.
Naja.
Punkt aus. Wird das auch nicht passieren.
Und ja, oder das setzt jemand Junges ein.
Also mit einer neuen
Perspektive. Das ist ja so das, den Punkt, den Jan Böhmermann schon damals machte in seiner Sendung, als er über Filmförderung sprach. Da meinte er, das Zitat war, glaube ich, seit 30 Jahren muss Deutschland den persönlichen Geschmack von Pürsten Niehus ertragen.
Ja.
Weil bei der liefen die Dinge zusammen, auf dem Tisch wandert das und dann sagt Pürsten Niehus ja oder nein. Ein Lichtblick wäre ja schon, wenn man sagt so, also man muss die Frau ja nicht entlassen deswegen, aber man könnte ja zum Beispiel sagen, man hat ein Team und dieses Team besteht nicht nur aus 60-Jährigen, sondern da kann ja auch mal jemand mit einer jüngeren Perspektive dazu kommen und das wird so ein Entscheidergremium.
Mhm.
So, und das war, glaube ich,
wir sollten das machen.
Claudia
Roth. Wir drei
ja,
könnten das
ja.
mal anbieten.
Und dann nur noch Spinnenfilme und du machst dein Ding, ja, dann machen wir auch den.
Wieso? Du machst die Sachen mit einer Botschaft, ich mach die so, ah, ich find's halt lustig.
Spinnenattacke 17.
Und David macht halt wirklich alles mit Action und Horror und ja, weird geil, und abgerissenen geil. Körperteilen.
Ja, ja. Du darfst dann auch ab und zu mal mitspielen.
Das will ich auch, ja.
Das,
ja.
Und das, aber nur wenn die Message
mit reinkommt. Hast du da Lust drauf, nochmal was abgerissen und, zu bekommen im
ja,
Film?
Ja, genau. Das,
ja.
Jetzt mal wirklich.
Ja, wirklich. Das ist, fiel mir dann auch vorhin noch mal nach 5 Minuten ein, wo er fragt hat, auf was hättest du denn Lust? Und ich sag, keine Ahnung, stimmt ja nicht. Also ist ja wirklich so, natürlich, je dreckiger, desto besser. Ne?
Ja.
Und jetzt nicht nur einfach.
Der goldene Handschuh sowas so in die Richtung? Oder
ja,
schon
klar.
So?
Nee, schon,
ja.
Schon sehr kaputt.
Geil.
Also Doppelleben finde ich super interessant. Als Aspekt für eine Figur. Aber dann auch sehr krass, sehr krasser Unterschied.
Das fragt auch Philipp, einer von unserer Community aus dem Discord. Meine Frage wäre, was kannst du gut spielen, obwohl es gar nicht deiner Persönlichkeit entspricht? Und warum gerade das? Gebe ich bloß mal deine Gedanken mit rein. Kann ja sein, du stellst fest, oh, Psychopathen kann ich richtig gut, aber eigentlich bin ich ganz nett. Weiß ich nicht.
So. Boah, die Frage nochmal. Stell die mal nochmal.
Was kannst du gut spielen, obwohl es gar nicht deiner Persönlichkeit entspricht? Und warum gerade?
Ich würde gerne sagen, alles. Aber jetzt bin ich ja gerade noch, also jetzt kam ich ja gerade von der inneren Suche nach, auf was habe ich für Lust? Ja. Ich habe auch nicht auf alles Lust, so. Es gibt auch manchmal Stoffe, wo ich sage, das ist mir zu krass. Gab's schon.
Ja.
Kannst du da mehr zu sagen?
Also, ich finde zum Beispiel, ich finde es, von mir aus kann es wichtig sein, über Pädophilie zu reden, aber das ist was, das ich nicht so gerne spielen will.
Ja. Mhm.
Als ein Beispiel. Mal irgendwie, ich jetzt mal wirklich das Klischee von einem dreckigen Gangsterboss und irgendwie was ganz, ganz Abgerocktes oder so. Oder aus der dunklen Seite der Erde kommend. Mhm. Das würde mich schon reizen, klar. Aber also ich gucke ja auch gerne sowas, weißt du? Ich gucke wirklich viel Horror. Ich habe gerade diese Terrifier.
Terrifier.
Das fand ich ein bisschen, das habe ich geguckt, aber
ist auch Müll.
Das hat bei mir nicht so viel, also das fand ich ein bisschen.
Hast du Weapons gesehen?
Da habe ich gemerkt, dass ich mir das so angucke. Das fand ich nicht so geil. Bitte?
Weapons? Hast du den
ja,
gesehen?
Ja, ja.
Mochtest du?
Teilweise. Da finde ich vieles dran gut. Ja, also das fand ich ähnlich wie bei. Ja, ich fand den schon gut.
Hast du einen Lieblingshorrorfilm?
Ich fand It Follows gut.
Oft, ja.
Der Regisseur bringt dieses Jahr einen neuen Flower Whale Street mit, na, wie heißt der nochmal? Ewan McGregor.
Mhm, sehr gut.
Ich glaube, Dinosaurier sind da.
Oh, das ist gut. Mit Dinosaurier sind gut mit
dabei. Ja, ja. Und Day Follows soll, glaube ich, auch kommen. Ein It Follows Sequel.
Okay.
Er ist schon seit längerem in. Gute Wahl, ehrlich gesagt.
Nee, sowas, aber da ist jetzt zum Beispiel so, also da kann ich von der Stimmung, von der Atmung, von dem Film an sich, ist es dunkel genug, da finde ich jetzt keine Figur, kann ich jetzt, also so, ne? Hm. Für einen Schauspieler, was hätte ich denn da? Da finde ich jetzt nichts. Aber
da magst du bestimmt auch Under the Skin, der mit Scarlett Johansson, wo sie einen Alien spielt.
Den habe ich nicht gesehen.
Nee, oh, dann guck dir den mal an.
Sowas wie Ready or Not wäre doch geil mit Friedrich in der Hauptrolle.
Ja.
Kennst du Ready or Not?
Nee, auch nicht.
Das ist eigentlich eine Frau, die heiratet rein in eine sehr reiche Familie, stellt sich raus, auf deren Land sitzt. Die haben dann so ein Spiel.
Mhm.
Das heißt, die Braut ist die Beute und
muss
sie umbringen. Und die kann in diesem ganzen Haus sich verstecken. Natürlich schlachtet sie nach und nach die Familie ab und kommt am Ende lebend aus dieser Nummer raus. Fällt auch ganz geil, ne? Das ist so.
Mir fällt noch einer ein, Hounds of Love. Habt ihr den gesehen? Australischer Horror?
Nee, Hounds of Love.
Ganz krass. Der hat mich richtig umgeblasen.
Hast du Australien gesagt?
Und das ist ein Folterfilm, aber der ist heftig. Also den fand ich richtig krass.
Oh, Folter bin ich
so
immer
so ein bisschen. So Torture Porn ist David immer ein bisschen raus.
Ja, okay.
So Motel, Hostel und so.
Ich habe häufig das Gefühl, dass dieses Folterding, das ersetzt dann eine gute Story, beziehungsweise ersetzt auch so dieses eine wirkliche Stimmung und Spannung aufbauen. Hostel zum Beispiel, kann nix auf der Ebene. Der ist inszenatorisch echt schwach und zeigt dann lieber als 20 Minuten Körperteile abschneiden, weil mehr hat er nicht drauf.
Sowas wie 28 Years Later, The Bone Temple.
Okay, da ist es ein bisschen, da ist es.
Also, da hat's mehr?
Da toll. Also ja? Filmisch ist für
dich. Hounds of Love. Den guckst du für nächste Woche Nachbereitung.
Okay.
Machst du, ja?
Mach ich wirklich. Versprochen.
Wirklich, du weißt schon, warum du wirklich sagst.
Ja.
Ich bin so in so eine, ich werde jetzt langsam so ein bisschen quatschig,
ja,
weil es mich das sehr interessiert.
Ja,
das schon, aber ich überlege jetzt gerade was, weil wir haben ja einiges an Zuschauerfragen. Das Ding ist, das haben wir alles auch schon touchiert oder beantwortet, weswegen ich jetzt hier drauf erstmal nicht weiter reingehen will. Worüber wir jetzt gar nicht geredet haben, Ausblick. Was ist denn das nächste?
Das nächste ist dieses Mabuse. Also das starten wir im Juni. Da können wir jetzt noch ein bisschen an den Büchern arbeiten, finde ich. Das ist noch ein bisschen Zeit.
Wie ist denn das bei dir eigentlich? Ich habe letztens auf der Netflix-Roadshow Tom Schilling erlebt zu Achtsam Morden, zweite Staffel.
Mhm.
Und da fing er dann an zu erzählen, hat er noch so eine Achtsamkeits-Session auf der Bühne. Das war ein bisschen weird, aber da wurde er gefragt, wie geht dann sowas ran? Sagt er, 6 Wochen vorher vor Drehbeginn lernt er Drehbuch, lernt er alle Texte, seine Texte und die anderen Texte. Ich glaube, Tom Schilling ist auch ein spezieller Kandidat, also, aber er lernt so alles. Wie gehst du da jetzt ran, wenn du weißt, es steht ein Dreh an, so? Gibt es da bestimmte Rituale? Was fängst du wann, wie an?
Also es gibt so ein Ritual, was so dann genau auch wieder keins ist, nämlich ein bisschen darauf zu hören, wie auch so die Stimmung ist, jetzt wieder ans Buch zu gehen zum Beispiel. Also das ist dann, wird ein Ritual zum Beispiel, Bücher zu lesen, immer mal wieder in verschiedenen Lebenssituationen oder Stimmungen vielleicht eher, weil meine Lebenssituation wird sich jetzt bis Juni hoffentlich nicht allzu sehr, werde noch viel Physio machen für meine Achillessehne, hab mit den Kindern zu tun, bin zu Hause, sowas, ja. Verändert sich die nicht radikal, aber die Bücher in unterschiedlichen Stadien von der eigenen Stimmung her zu lesen, macht Sinn, weil es neue Fantasieräume und Erkenntnisse irgendwie aufmacht, mit sich bringt. Irgendwann wird es darum gehen, sich die Frage oder mir die Frage zu stellen, ob ich das mit einem Coach erarbeiten will. Da bin ich noch gerade ein bisschen unentschieden. Weil das sind eigentlich schon immer sehr gute...
Hast du dann einen Vertrag, jemanden, den du, mit dem du immer zusammenarbeitest, oder wechselt das?
Das wechselt auch, also hat auch schon gewechselt. Hier würde ich Frank, also wieder präferieren, Frank Betzelt in Berlin, mit dem ich jetzt einfach schon Jahre zu tun habe. Und ich muss noch ein bisschen mehr in die Wunden gucken von dem Charakter, weil wenn die also je tiefer die sind, oder wo sind die überhaupt? Sind die da? Oder müssen wir die dem noch schenken? Dann geht es halt ein bisschen darum, wie viel ich da auch investiere an Zeit zum Beispiel. Ne? Also es gibt einfach auch zum Beispiel extra, wo es war jetzt keine Coacharbeit. Da war es für mich total entscheidend, auf diesem, ich sag mal, auch dem Tempo-Level. Also Texte lernen 6 Wochen vorher brauche ich nicht. Das ist, also wenn er das macht, der kein Urteil darüber fällen. Ich mache das auch gerne vorher, bin gut vorbereitet, dass mir das nicht wegfliegt so. Aber ich merke mir halt sehr schnell die Texte und dann sind die aber auch wieder weg. Also das...
Was ja praktisch ist.
Ich brauche mal so ein bisschen diesen Erzählbogen und dann kann ich einen Tag vorher den Text lernen und mich quasi auch in der Welt zurechtfinden oder so. Hilft viel mehr, wenn da noch ein bisschen so ein, ich sag jetzt auch bei mir aus der Coacharbeit, so ein Coach-Unterbau ist, eine Erarbeitung von bestimmten Aspekten der Figur. Konkret wirklich, die alle nicht im Drehbuch stehen.
Und sowas hast du, glaube ich, auch nur im Kino, ne? So, dass du überhaupt die Zeit hast.
Das ist jetzt, da rede ich von einer Serie fürs Fernsehen.
Okay.
Und das ist gut, dass du es sagst, das ist auch nochmal wichtiger, weil da wiederum die Taktung so krass ist, dass an dem Tag 4, 5 Bilder gemacht werden. Mhm. Und da kannst du dir dann, wie gesagt, dann kommen wir halt nicht zum 10. Take. Da müssen wir in 3, 4 Takes
haben. Dann brauchst du die Vorbereitung, die du im Vorfeld reingesteckt hast.
Voll, die lohnt sich dann. Die lohnt sich dann auch anders. Also das ist, genau, total.
Wie oft ist denn das so? Also wie oft kommst du in Verlegenheit, dass du, also anders gefragt, musstest du jetzt zum Beispiel bei Kanu des Manitou, brauchst du da Vorbereitung? Oder sagst du so, ach, da gehe ich jetzt ans Set, da bin ich kurz mal lustig. Ich denke an bei anderen, wo die Figuren vielschichtiger, komplexer sind, da wird dann die eigentliche Arbeit passieren, oder?
Genau, also ja, da hier war wichtig, also bei Kano muss ich echt sagen, dass wir da gesagt haben, ey, Bulli, kann der so reden, hör mal. Ne? Mhm. Und dass ich da dieses Sprechtempo wirklich runterhole, die Stimme runterhole. Mhm. Ist das zu gemacht oder nicht? Hält es das aus? Alles so eine Frage. Ne? Jessica Schwarz hat mal gesagt, du bist der Einzige, der in dem Film Tarantino spielt. Mhm. Also ich falle da ja auch ein bisschen raus mit dieser Spielweise so. Aber das war ganz wichtig, das mal zu klären. Und das machst du auch nicht mit einem Mal, sondern da musst du so ein bisschen rumtesten. Und immer mal wieder vielleicht auch mal telefonieren und über die Augenklappe dann 5-mal reden. Will ich die nicht? Hm, keine Ahnung, Kostümproben. Also da waren schon ein paar. Nur das war jetzt wirklich keine, genau, das will ich sagen, es war jetzt keine große erarbeitete Rolle. Mhm. Außerhalb von diesen äußeren Aspekten, wo wir gucken mussten, lassen die sich denn irgendwie auf ein inneres Spiel vereinen? Vor allem mit Rick. Ja, also das muss im Partnerding immer funktionieren und vor allem im Timing. Also so, das waren so Sachen. Deswegen ist es nicht immer, finde ich, genauso wichtig, also diese krasse Vorarbeit zu leisten oder so. Die Lust ist entscheidend bei diesem Bully-Ding gewesen, Bock zu haben auf diesen Quatsch, in Anführungsstrichen. Ne? Dass du dann nicht, da darfst du halt nie müde werden. Das ist das Einzige, was die Comedy, glaube ich, richtig fickt, ist, wenn du keine Energie, wenn die nicht oben bleibt. Deswegen ist es tatsächlich, du hast es vorhin so gesagt, es ist deswegen auch schwer. Das ist bei Drama auch so, aber Drama verzeiht dir viel mehr, down zu sein.
Ja, klar. Dann bist du dann automatisch so, und weiß richtig, ich nicht. Genau. Aber Comedy muss so high energy sein, gerade bei der Rolle, die du dann hast. Ich glaube aber, so ein Set ist dann echt dankbar, wenn du um dich herum viele Comedians hast und Leute, die sowieso gefühlt dann Medienprofis oder Comedy-Profis sind. Und dann so viel, ich weiß gar nicht, wie viel wird da gelacht am Set? Wahrscheinlich eine Menge.
Ja, es ist ja, eigentlich erzählt man die Geschichte mal andersrum, ne? Dass bei Drama immer in den Pausen ganz viel gelacht wird, um sich davon so ein bisschen zu erleichtern. Mhm. Und bei den Komödien hast du dann die deepen, ernsthaften Themen abseits von Kamera. So. Aber das war ja nicht so, weil da hat ständig irgendjemand einen Bart im Gesicht und der ihm nicht gehört. So. Also das ist einfach, und dann fallen einem irgendwie alberne Sachen ein. Und das sind ja auch alles wirklich irgendwo auch Kindsköpfe da. Wobei, also das heißt nicht, ne? Ich hatte mit dem Rick echt tiefe Gespräche auch, weiß ich nicht, übers Leben und über die Liebe und solche Sachen. Das war schon, das eine schließt das andere ja nicht aus, aber man ist schon in den Figuren dann, in der Maske bist du schon ein bisschen albern dann.
Hast du einen Lieblingsfilm von dir selbst?
Ja, ich finde Ballon schon sehr weit vorne. Vom Spiel auch her, also wirklich, und wie er mir selber gefällt, so vom Ganzen. Und da klammer ich, also das war wirklich ein geiles, also wirklich auch eine geile Drehzeit, die klammer ich ein bisschen aber aus, weil zum Beispiel die Drehzeit und das Drumherum bei Friendship so abgefahren geil war und ich auch den Film total honoriere und auch das Buch geil fand bei Friendship, das sind so die beiden Filme, die ganz vorne sind. Und alles, was mit Caro stattfand, muss ich irgendwie auch erwähnen, als Lieblingsmomente, oft auch aber vor der Kamera. Also im Spiel mit ihr, das ist schon auch ist ein sehr persönliches Spiel, so, ne. Das ist halt, da entfremde ich mich jetzt nicht so krass von mir selber wie in anderen Rollen, finde ich so. Aber das ist auch was, glaube ich, wir da auch miteinander gefunden haben, wo das funktioniert mit uns.
Sie hatte mal eine schöne Perspektive, Dinge einzufangen und zu erzählen, ne? Und gar nicht mal, ich habe das Gefühl, die Filme von Caroline Herfurth, die werden manchmal, ach, klingt jetzt vielleicht blöd, weiblicher vermarktet, als sie sein müssten. Ich glaube, die könnte noch ein viel größeres Publikum erreichen, weil die einfach so tolle Geschichten erzählt. Und das ist irgendwie nicht nur, dass das irgendwie Frauenfilme wären, sondern ich habe das Gefühl, werden sie manchmal unnötigerweise vermarktet. So eine klasse Geschichtenerzählerin. Mhm. 3 Kinder hast du. Mhm. Was ist, wenn die sagen, Papa will auch Schauspieler werden, Schauspielerin?
Sollen sie machen. Also ich habe da erstmal go for it. Und ja, das sage ich jetzt so schnell, ne? Aber es findet ja schon ein bisschen statt sogar. Also die Große ist jetzt also 15 und zumindest feiert sie gerade mehr das Theaterspielen, als ich das mit 15 getan habe. Jetzt schauen wir mal. Also die kriegen gerade mit, wenn die ins Kino gehen, jetzt war ich gerade über mehrere Monate fast mit 3 Filmen parallel so, ne, auf den Postern und jetzt hat der Kleine das auch gecheckt.
Der Pedro Pascal Deutschlands bist du.
der überall auftaucht. Mimik, ja, danke. So, und irgendwie reizt auch das Thema Erfolg. Also der ist ja auch nicht immer jetzt so da gewesen, wie zum Beispiel in den letzten 2 Jahren zumindest, also oder nennen wir es mal Präsenz, dass das immer so ein bisschen so ein, das wird auch zu Hause, glaube ich, kriegen die das schon mit, wie mich das auch betrifft, ne, oder was mich daran angeht oder nicht angeht, wenn es eine Strecke gibt, wo halt genau diese, es geht mir nicht darum, aber wenn die Bilder dann nicht so oft auftauchen und du nicht ständig präsent bist oder auf Interviews
zu essen. Es macht ja was mit einem, in der einen wie in die andere Richtung, oder?
Genau.
Also das ist ja völlig legitim.
Voll. Und das, so stellt sich irgendwie der Beruf zu Hause dar, ne? Also das ist so, dann ist Papa halt länger weg oder er ist auf einmal sehr lange da. Nicht nur wegen der Achillessehne.
Papa ist lange da, läuft nicht.
Oder? Nee, oder, ja, ohne Witz, natürlich. So. Und das ist so, und darüber dann, ich meine, mit den Kindern rede ich jetzt nicht so viel darüber, aber ich glaube, so lernen die den Beruf irgendwie auch kennen. Ne? Also die waren weniger am Set, als dass sie zu Hause mitkriegen, was es bedeutet, länger nicht zu arbeiten oder so. Also ich habe genug zu tun auf jeden Fall. Und die Pausen, ey, guck mal, die entstehen ja auch durch gute Gagen, durch Filme, die erfolgreich sind. Also ich muss nicht alles machen. So entstehen ja auch die Pausen. Und das ist aber auch wieder eine Definition von zumindest meinem Standing oder meinem, wie ich im Beruf jetzt angekommen bin oder so, ja, nach den Jahren und so weiter.
Ich kenne Liv Lisa Fries schon seitdem sie 12 ist oder so, noch aus Schauspielzeiten kannten wir uns lange. Und ich weiß noch, irgendwann, bevor sie dann so komplett mit Babylon Berlin und so steil gegangen ist, hat ja auch vor kurzem, glaube ich, die Tochter von Anthony Hopkins gespielt in einem Film, weiß ich mir im Kopf. Da wusste ich, damals hatte sie noch gesagt, Mut zur Lücke. Habe ich mir bestimmt jetzt über 20 Jahre behalten, Mut zur Lücke. Ja, das muss ich gerade dran denken, wenn du so darüber
redest. Aber die kannst du dir halt nur erlauben, wenn du die Erfolge hast.
Die konnte sich das damals tatsächlich noch nicht erlauben, aber also erlauben kann sich das jeder, der bereit ist, natürlich
vielleicht. Ja, aber vielleicht, wenn du beschließt, ich will von Schauspiel leben, dann musst du davon leben können.
Ja, aber manchmal kommst du auch in die Bredouille zu sagen, du kriegst Dinge angeboten, mit denen du weißt, die sind vielleicht der langen Perspektive nicht zuträglich, wenn du das Dekaden machen willst und auch einen bestimmten Ruf erklimmen möchtest. Und dann ist es vielleicht manchmal eine Lebenssituation, wo es vielleicht wirklich ein bisschen knapp wird. Und gerade wenn man Familie hat, wird ja die Verantwortung, die Last ja auch nochmal größer.
Das ist witzigerweise ein Gespräch, was ich mit André Hennicke hatte.
Dann wird diese Last aber manchmal größer und dann ist die Versuchung schon groß zu sagen, ich mache das und das. Und es ist ja auch nicht so, dass manche Sachen schlechter bezahlt worden sind. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, wenn man zum Beispiel einen Tatort regelmäßig dreht, all die Drehtage, das ist erstmal was einen rein monetär und materiell sehr viel Frieden bringt. Nun ist der Tatort ja auch nichts, wo man sagen muss, oh, schwierig, das ist ja immer noch hoch angesehen. Mhm. Aber da gibt es eben ganz andere Projekte, wo man vielleicht sagt, naja, ganz ehrlich, ich brauche das Geld. So, ja, ja. Kann schneller passieren, als man
denkt. Ich hatte neulich mit André das Gespräch so, weil er hat uns was gezeigt. Und dann meinte ich so, Mann, André, warum machst du denn das? Also André Hennicke.
Ich muss Miete zahlen, komm dann. Zwischen den Zeiten.
Also es war auch so, es gab jetzt so eine Flaute dann so, wo, das war dieses Tal, wo alle nicht so wirklich gearbeitet haben, wo er dann auch Angst bekommen hat, wo er dann so sagt, bin ich vielleicht zu alt? Ne? Bis ist dann, hat man so dieses Alter erreicht, wo man dann irgendwann nur noch Opis spielt oder so. Hat er zum Glück nicht, weil er ja auch noch voll jugendlich und sportlich wirkt und so. Aber ich meinte dann so, warum hast du denn das jetzt gemacht? Das kann doch der Karriere nicht zuträglich sein, weil das sehen ja auch andere. Und dann nachher wirst du in so eine Schublade dann gepackt, so wie du das ja auch gesagt hast. Ne? Jemand guckt drauf aufs Plakat und sagt so, da spielt er mit so. Und Und er meinte dann so, war es natürlich dann so ein bisschen das Geld, aber er liebt es auch zu spielen und er nimmt dann auch manchmal Rollen an, weil dann ist es nur die Herausforderung. Oder er meint so, ich weiß noch, König von Palma zum Beispiel, hat er mitgemacht, weil er gesagt hat, ey, Malle, ich bin 3 Monate auf Malle gewesen, alles haben sie bezahlt, nehme ich mit. Ja. RTL hat gezahlt, Gage war bei weitem nicht schlecht und dann macht das.
Finde ich auch legitim.
Also finde ich auch voll legitim. Interviews, aber ich glaube, dazwischen gibt es schon so diese Punkte, wo ich denke, weiß ich nicht, sollte man die sich nicht vielleicht sparen?
Ich meine, jeder kann ja selbst sich entscheiden, wie hoch ist jetzt der künstlerische Anspruch auch zu jedem Zeitpunkt im Leben. Also auch White Lotus, ne, super beliebte Serie, aber du hörst in allen Interviews die Leute immer nur sagen, oh, Thailand war geil, Sizilien war geil. Finde ich auch völlig legitim.
Ey, guck dir Christoph Waltz an, der hat irgendwie, du weißt, 30, 40 Jahre lang an der Welt vorbei
oder produziert. Oder Spielfreude, Nicolas Cage, als wenn ihm völlig egal wäre, wie der in der Öffentlichkeit wirkt, dreht und dreht und dreht. Jedes Jahr 10 Nicolas Cage-Filme müssen sein, so ungefähr. Und wenn er dann mal geil ist, auch wieder richtig geil.
Wie fandet ihr denn, da hat er doch auch so einen Horrorfilm-Auftritt gehabt mit diesen
weißen. Viele haben wir gesehen, du meinst hier den Alter. Killer.
Das war gar nicht so schlecht.
Meinst du Renfield, der wo er Dracula war?
Nee.
Nein, der meint hier mit der Stimmverzerrung im Gesicht und das Mädchen.
Ach so, Longlegs.
Longlegs.
Wie fandest du den?
Super.
Ja, der ging sehr steil. Ja, aber auch alles vorher. Also Mandy ging viel rum, dann Pick. Hast du Pick gesehen?
Nee.
Wo er, da spielt dann einen Koch, der dem dein Trüffelschwein geklaut wird. Ein Koch, der quasi seine Karriere an den Nagel gehangen hat und als Eremit lebt, zusammen mit seinem Schwein. Und das Schwein wird geklaut. Krass. Und er gibt sich halt auf so einen mörderischen Weg, meint man, dieses Schwein zu finden durch mafiöse Kreise, konnte aber ganz anders. Oder The Surfer, der auch kürzlich auch total, also.
Naja.
Und ich glaube, das ist manchmal das Problem. Die Leute sagen uns, ja, deutsche Filme und so weiter, macht ihr nicht so oft. Auf der anderen Seite, es prallt so viel an, ich sag jetzt mal, Inhalten in Filmform, in Serienform, aus allen möglichen Ländern auf uns ein. Und unsere Woche hat wie jede andere. Du kennst das auch, 7 Tage und irgendwann ist einfach Schluss mit der reinen Aufmerksamkeit. Mhm. David zum Beispiel sitzt hier ganz oft und sagt, und ich finde es manchmal genauso schade, wie ich es aber auch verstehen kann, weil ich merke, wie viel es von meiner Lebenszeit abzweigt, sagt, Serien, Staffel 8 Stunden ist mein Leben, was dann in der Zeit passiert.
Ich fokussiere mich möchte auf Filme das dann nicht.
Und ich gucke jetzt sowas wie Heated Rivalry oder The Pit, einfach so mega geile Serien. Dann denke ich auf der einen Seite, wenn jemand nicht weiß, was er nicht hat, kann es ja eigentlich auch nicht entgehen. Und trotzdem sitze ich immer noch hier nach Jahren und versuche ihn zu überzeugen. Und nur, dass ich dann höre, ja, ist halt eine Serie, will ich nicht sehen. Ist manchmal genauso frustrierend, wie aber auch verständlich. Mhm. Und dann machen diese kleinen, vielen deutschen Filme sich irgendwie, die heben sich nicht genug raus, als dass wir weder einzeln noch zusammen oft genug sagen, den müssen wir jetzt mal gucken. Wenn wir nicht gezielt sowas, wir haben sogar so ein Format, das machen wir ab und zu, das heißt Deutsche schauen Deutsches. Da schauen wir einfach mal wirklich, was so im Abendprogramm läuft und haben so Bergdoktor und das Traumschiff und mal so, wie ist denn so der Status quo? Es ist schwer, was zu finden, was dann so richtig
ist. Bei Serien habe ich halt leider das Problem, da bin ich auch ein bisschen hart, aber in der Regel bin ich der Meinung, dass eine Serie ein schlechterer Film ist. Also das kriegst du gerade jetzt häufig bei den Streamern mit, was da gestreckt wird. Und es gibt auch Aussagen von hohen Leuten, so von Donna Langley bei Universal, die in den USA die Vorsitzende ist, die sagt, ganz häufig passiert es, dass sie ein Drehbuch bekommen und dass dann jemand sagt so, das geht ja nur 2 Stunden, da kann man doch 6 draus machen. Und dann wird gefüllt und gefüllt. Oder so jetzt wie, hatten wir es jetzt bei A Night of the Seven Kingdoms, die neue Game of Thrones Serie bei HBO Max, dann ist dann eine Folge 25 Minuten lang. Und wenn du die alle hintereinander schneiden würdest, hättest du einen Film. So, dann müsstest du ein bisschen Fleisch abschneiden oder Fett abschneiden eher und dann hättest du einen wirklich guten Film. Mhm. Aber das wird halt, um Content zu produzieren, um Leute auf den Plattformen zu halten, werden diese eigentlich guten Filme zu Serien gemacht, die dann nur so mittelmäßig sind. Und daran möchte ich meine Zeit nicht verschwenden. Deswegen gucke ich lieber Filme.
Ja. Ja, verstehe ich. Also gehe ich total mit. Ich fand auch, dass es eine Weile zum Beispiel gerade im deutschen Fernsehen, konkret im Fernsehen, genau dieses Schema F gab. Also Serie nach Schema F zu machen. Du konntest blind da auf bestimmte Titel zugreifen. Und die Szenenlängen waren absolut gleich. Mhm. Also es waren immer 1,5 Minuten. Szenenwechsel. 1,5 Minuten, Szenenwechsel. Und zwar durchgängig.
So Leute gehen durch Türen.
Und das ist natürlich nicht immer so. Jetzt zum Beispiel bei Pit, wenn du sagst, ne, ich hab's noch nicht angefangen jetzt, aber viel von
bitte,
gehört schreib und
mal
so.
Bitte, was du da. Und Heated Rivalry.
Aber Pit zum Beispiel. Pit wäre kein, also Pit ist einfach, muss, also vermutlich, weiß ich jetzt auch nicht, aber da kannst du keinen Film draus lesen, oder?
Nein.
Nee, nicht bei 18 Episoden.
Wie bei Emergency Room. Es gibt diese Ausnahmen. Da bin ich auch ganz bei dir. Und zum Beispiel
auch Stranger Things wäre kein Film.
Meine Lieblingsserie aber der letzten aller Zeiten, glaube ich, ist Chernobyl. Falls du das gesehen hast.
Das ist auch kein Film.
Kannst du nicht als Film umsetzen.
Aber Miniserie ist auch nochmal,
Ist halt abgeschlossen und ist halt auch nicht mit mehr im Sinn produziert. Ja, ja, aber trotzdem, da sehe ich voll, dass du das aufsplittest auf mehrere Folgen. Da macht aber jede einzelne für sich Sinn. Und du merkst, das ist so geschrieben, das ging nicht kürzer.
Wie ein Film, weißt genau. du? Also ich gehe auch auf 45 Minuten zu, genau. wie ein 45-minütiger Film.
Genau, ich habe vier Filme, die ich hintereinander gucke quasi. Finde ich so,
aber das ist halt,
so
der, das ist halt der Blick von einem Künstler und einem Geschichtenerzähler auf eine Sache. Und dann greifen, das haben wir auch öfter im Podcast, bin ich so der Marktmensch, der sagt, der die Märkte greifen. Ne? Das Publikum, das sagt, Arbeitstag war lang, Kinder liegen im Bett, eine Folge geht noch, gucke ich mir an. Dann stehen natürlich Märkte bei den Streamern und die suchen die Inhalte, um die zu befüllen, weil sie die Konsumenten haben, die das Abo zahlen. Und so fließt der Geldstrom dann halt und die erfordern genau, die brauchen, das Niveau muss nicht da sein. Es reicht hier. Es reicht hier, um perfekt den Tag zu beenden, weil morgen ist wieder Arbeitstag. Das tut natürlich jedem Menschen weh, der Geschichten erzählen will, der sie spielen will, der sie liebt, der sie auch beruflich guckt und dann wir uns freuen. Ne? Wir haben jetzt einen Film geguckt, der ist Cold Storage. Die Woche, wir haben gar nicht drüber geredet. Ich denke, wir werden den beide spaßig gefunden haben.
Nee, ich fand den schlecht.
Fandst ihn schlecht? Okay, ich fand den einigermaßen spaßig. Aber auch wieder so anders, so was ein bisschen überdrehtes, skurriles zu sehen. Mhm. Und ich denke, wir sitzen dann immer so ein bisschen manchmal als der Realist oder was jetzt Realist erzählt, der denkt so, so funktionieren eben Märkte. Und das ist das Problem. Und trotzdem verstehe ich deswegen immer wieder am Ende bei diesem Thema deutscher Film nicht. Es gibt keinen Sinn, weil der Markt ist da, warum es hier keine Horrorfilme gibt, weil die so günstig sind. Action muss auch nicht so teuer sein. Science Fiction verstehe ich, ne? Dass das vielleicht alles ein bisschen teurer, Special Effects und so weiter. Mhm. Aber manche Genre ergeben keinen Sinn, dass sie hier nicht existieren. Wirklich nicht. Mach so uns einen schönen Horrorfilm, würde ich sagen. Machen wir das jetzt jede Berlinale so, wenn du in der Stadt bist? Kommst du vorbei?
Ich hätte nichts dagegen.
Einmal
wenn wir,
im Jahr?
Wenn wir nochmal heiraten, wie wäre es denn dann?
Verheiratet nochmal.
Naja, wir wollen zum Beispiel, haben gesagt, wir wollen nochmal eine Hochzeit machen.
Ja?
Ja.
Dass ich dann auflege, meinst du?
Ja.
Was, geil!
Was, Pop Kids.
Geil.
Was ist so die, was muss man was muss ich blechen?
Was muss man latzen?
Ihr müsst da nicht latzen.
Was hat er gesagt? Hat er gesagt?
Okay, das merken wir uns.
Hat er gesagt?
Aber dann müsst ihr wirklich heiraten.
Ja, ich bin ja, ich bin auch einmal heiratet. Haben wir es schon gemacht. Also, ich
dachte, ihr wollt, ach so.
Ach so, wir beide.
Ach so, nee, so, nee, das so, na dann.
Das wird
der Typ
doch,
kann so wenig mit Kohle, das der wird, kann so wenig mit Kohle umgehen, doch, da gehe ich richtig raus aus der,
Freunde, da scheiden wir uns nach kürzester Zeit.
Ja, ich bin vor allem der,
unüberbrückbarer Differenzen.
Ich bin der das alles zusammenhält und dann, also.
Wo hältst du die Sachen zusammen?
Alles, den Podcast.
Ach, genau. Ja, siehst du, da geht's schon los.
So, da hast du was angestiftet. Friedrich.
Ja, Mann.
Für heute. Bis zum nächsten Jahr.
Rappen wir ab, ja.
Ja, viel Spaß heute Abend mit, wie hieß ihn nochmal, Ray und allen anderen?
Das ist ja morgen.
Morgen ist es. Ah.
Und heute ist Amazon-Dinner. Heute gehen wir essen.
Ach, ich war jetzt beim Lunch und du gehst zum Dinner. Sie haben mich jetzt gefragt, ob ich da auch noch hinkommen will.
Ja.
Aber jetzt gehe ich schon mit Familie und Freunden essen. Kann ja nicht absagen. Ja, aber nächstes Jahr.
Siehst du, also ich war da auch noch nie.
Also dann machen wir das dann jetzt quasi immer vor der Prime Video. Im Grunde ja. Machen wir hier Podcast.
Ja, wenn die sich den Tag festhalten, dann ja.
Ja.
Also,
naja, das machen wir so.
Ja mal, ja.
Nächstes Jahr machen wir es wieder.
Oft ist es ja sehr gleich immer. Genau.
So, bist du dann nächstes Jahr wieder da? Und da gehen wir dann vielleicht auch mal über die Berlinale. Wir können ja nächstes Jahr uns mal die Berlinale vornehmen hier zu dritt und mal durchgehen, was wir jetzt sagen, das ist es.
Wir drei gehen zusammen ins Kino.
Was gucken wir dann?
Na, Betroffenheitskino.
Einen deutschen Film, ja.
Ja. Was
deutschen Betroffenheitsfilm.
Ja.
Ja, aber lass uns auch drauf ein. Das ist, ist der Unterschied.
Machen wir, ja, okay. Lassen wir uns drauf ein. Na, dann machen wir das so.
Ja, ja.
Gut. Ich meine, du weißt, ich bin hartnäckig.
Ja, du musst, also wirklich, du musst dich melden. Wie? Dieses Jahr?
Das ist gar kein
oder
Problem.
Letztes Jahr? Lang genug im Voraus? Ja. Dann funktioniert das.
Warum lange du? Ich habe es jetzt hier, mehr als ein Jahr im Voraus. Kannst du jetzt im Kalender schon eintragen?
Stimmt.
Berlinale 27. Da brauchst du ja gar nichts.
Ja, ja.
Also vielen lieben Dank. Ich weiß, wir
danke
sind
auch,
vielleicht manchmal als Gespräch, weißt du gehst ja viel durch Presseinterviews und so, und da sind, glaube ich, manchmal auch alle immer sehr ganz in erster Linie mit Komplimenten behangen und wie toll alles ist. Und wir suchen hier aber immer einen, oder versuchen für uns einen sehr nahen, ehrlichen Talk zu finden. Deswegen finde ich das besonders zu schätzen, dass das für dich so in Ordnung ist. Und ich finde das viel sehr interessant, weil ich höre sonst die Stimmen nicht unbedingt immer in dieser Art reden. Und danke, dass du hergekommen bist, dass du die Zeit genommen hast, dass du 2027 und 28 wieder dabei bist.
Yes, sir.
Ist einfach
okay.
Richtig gut.
Dann
pass auf dich auf,
dir.
Verletz dich nicht.
Nee, bloß,
immer zu.
Bloß nicht. Ruhig bleiben, genau.
Viel Glück auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es mit deinem eigenen Projekt vielleicht oder mit dem Projekt, von dem du gesprochen hast, dass es sich noch nicht umsetzen lässt.
Ach so, ja.
Ich würde sagen, bei seinem nächsten großen Kinofilm sollten wir zur Premiere gehen und dann, wenn er auf der Bühne steht, wir wissen, bei deutschen Filmen steht immer der halbe Kinosaal am Ende auf der Bühne.
Ja, eben.
Und wenn dann Friedrich ist, machen wir Friedrich. David, machen wir das?
Möge.
So. Vielen lieben Dank.
Okay.
Liebe Leute, nächste Woche geht's weiter. Jetzt ganz am Ende, sei mal gesagt, ich habe keine Vorschau für diese Woche gegeben, haben heute mal ausgeklammert, weil wir Friedrich als Gast hatten. Und was wir so an Wuthering Heights oder Crime 101 an größeren Starts diese Woche im Kino haben, holen wir nächste Woche
Marty
einfach
Marty Supreme ist nächste
nach.
Woche, glaube ich, noch, ne?
Marty Supreme? Ist das jetzt später? Verlosen wir dann die Tischtennisplatte?
Ja,
nee, 26.02.
Ja, nee, dann nächste Woche ist erst der 19. Dann genau, nächste Woche.
Verlosen wir Tischtennisplatte, dann kannst du mitmachen bei der Verlosung.
Eine Platte?
Ja,
von Marty Supreme.
Das ist aber geil. Ja,
na klar.
Von SD-Kit unterschrieben.
Das läuft hier.
Schalt mal ein.
Schalten Sie ein.
Selbe Welle, selbe...
Sie kennen mich vom Schirm.
Bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Da sind wieder Tentakel am Werk, Mama.